So, die Zeit läuft, Gebet ist gesprochen, danach peng.
Pfizer, letzte Woche Köln, heute Stuttgart, aber für dich noch in Taufkirchen bist du, glaube ich, heute, wenn ich es richtig
kenne. Ja, da müssen wir noch weiter.
Wir sehen uns heute das dritte Mal. Also wir kannten uns vorher.
Wir haben uns heute das dritte Mal gesehen?
Heute das dritte Mal.
Das erste Mal. Also insgesamt, ich dachte, insgesamt? Das heute das dritte Mal.
Nein, dein Gesicht habe ich schon 50.000 Mal gesehen.
Hast du mich geträumt oder was?
Aber in Natura, in Persona, heute das dritte Mal, das erste Mal damals beim Café Buhr Reopening.
Mhm.
Dann letzte Woche in Köln, da warst du meine Rettung.
Ja.
Du und dein Kollege und heute in Stuttgart. Ja, alles fing damit eigentlich an, dass ich gesagt habe, nachdem wir uns getrennt haben in Köln, so, wir haben zig Bilder und Videos irgendwie von allen möglichen Dingen, aber wir haben zusammen noch kein Bild oder kein Video gemacht.
Das stimmt.
Und irgendwie kam da so die leuchtende Idee, weil du ja auch so eine Geschichte hinter dir hast. Und die Idee kam auch so, hey, dich zum Podcast einzuladen. Du bist tatsächlich auch der erste Comedian, der jetzt bei mir hier ist, witzigerweise. Und uns verbindet eine Sache, was ich hochinteressant fand, das habe ich mir nämlich gemerkt, als wir uns letzte Woche in Köln wieder gesehen haben. Da haben wir ein bisschen Smalltalk gemacht und dann habe ich dann angefangen von meinem Shitstorm. Und dann hast du gesagt, oh, das ist ja mal richtig befreiend, dass ein Gespräch so anfängt, dass mein Gegenüber mir mit dem Shitstorm kommt und nicht der ich derjenige bin, der von seinem Shitstorm redet. Und das fand ich echt amüsant, weil du hast ja auch eine Geschichte hinter dir,
ja,
dass du ein bisschen relaten konntest mit mir wahrscheinlich und gesagt hast, ey cool, endlich mal ein Shitstorm-Buddy.
Ja, ja, zuerst war ich nicht der Gefickte im Gespräch.
Das ist das erste Mal, dass der Kreissprache jetzt verwendet wird hier.
Tut mir leid.
Aber mal spulen wir mal ein bisschen zurück. Du bist ja afghanischer Herkunft.
Ja. Ja,
1991 geboren. Ja. Du bist ein paar Tage jünger als ich. Sieht man nicht, aber er ist wirklich jünger.
Genau.
Jetzt meine Grundsatzfrage. Wie war das eigentlich für dich als Afghane mit afghanischen Eltern, als du irgendwann reinspaziert bist, du deinen Eltern gesagt hast, jo, ich werde Comedian? War das nicht immer, dass der Vater gekommen ist mit einem Hausschuh und die den hinterhergeschmissen hat? Oder?
Nee, Hausschuh war ja so mein Mutters Spezialgebiet. So, der hat so einen Bumerang-Hausschuh auch gehabt. Weißt,
so Matrix-mäßig
Angst, weil, so? So eingeflogen kam, bam, auf den Kopf und dann wieder zurückgeflogen kam. Aber sagen wir mal so, als sie es gehört haben, waren die jetzt nicht unbedingt begeistert.
Aber was macht er so? Der wird Arzt, Anwalt? Nein, der wird... Der macht Witze.
Der ist Clown.
Haben die gesagt, der ist Clown?
Ja, das so, es gibt keinen, also wie soll ich sagen, so, es ist ein langer Weg von Comedian oder von Komiker zu Künstler, weißt du, weil Künstler ist bei uns so unarmant, das ist so eine sehr, sehr große Begrifflichkeit. Aber unter Afghanen...
Unarmant. Das hört sich voll gut an.
Ja, ja, aber Afghanisch ist nicht das, was man glauben mag. Das ist eh das Geilste. Wenn ich, weißt du, wenn ich so Deutschen sage, so, ich bin aus Afghanistan, so, oh, Afghanistan, dann kannst du doch bestimmt ganz toll Arabisch, oder?
Ist das eine andere Sprache?
Das ist eine ganz andere Sprache, das ist Persisch. Krass. Wir sind sprachlich, sind wir mit den Iranern, also den Persern und den Indern halt. Wir sind nur dazwischen. Das heißt, dort sind die verschiedenen Einflüsse sprachlich.
Ach, krass.
Und Afghanistan ist auch ein Vielvölkerstaat. Ne? Es gibt ganz viele, also was heißt ganz viele jetzt, nicht im Gegensatz zu Indien, aber es gibt mehrere verschiedene Ethnien, mehrere verschiedene Sprachen, die gesprochen werden. Zwei Amtssprachen, ja. Einmal Dari, das ist so altpersisch, und Pashto, das ist eine ganz, ganz eigene Sprache, auch ein ganz eigener Volksstamm und sowas. Das hat dann so Afghan-Matrix. Das ist ein ganz.
Was sprichst du jetzt davon?
Ich sprich Dari.
Dari.
Genau, das heißt, ich kann auch mit Persern, beziehungsweise mit Iranern halt auch so kommunizieren. Das ist so ein bisschen wie so deutsch-österreichisch Frame, weißt du? So,
ja, ja, ja.
So, es gibt so ein paar Worte, dann sagen die so Erdapfel oder so. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren, um zu verstehen, was sie meinen. Aber es gibt viele, das ist dieselbe Sprache, halt einfach nur anders entwickelt. So.
Okay. Genau. Das heißt, dein Vater hat gesagt, der ist Clown. Und das hat genau. Dann ein bisschen gedauert, vom Clown zum Comedian, zum Künstler. Was bist du heute bei deinen Eltern?
Heute würde ich sagen, ja, immer noch Clown, aber ein erfolgreicher Clown. Also ein ziemlich guter
Woran
Clown.
Woran machen die das aus, dass du jetzt erfolgreich
bist? Also, ja, ich habe ja Fans. Also das Ding ist ja so, wenn Leute ja schon irgendwo, wenn meine Mutter irgendwo hingeht und Leute lesen den Namen Cavusi, sind die dann so, Cavusi? Sind sie vermählt mit dem Comedian? Und meine Mutter
ist das so?
Ja, ja. Und meine Mutter ist so dann so stolz, die so, ja, und packt dann direkt mit dem Zug, mit dem Ja, packt die so Autogrammkarte aus und sagt, wollen Sie Autogrammkarte haben? Also die hat wirklich immer so einen kleinen Stapel, weil die Leute freuen sich halt immer total. Ne? Also das ist ja immer, also entweder wollen die Leute Fotos oder halt irgendwie Autogramm. Und Autogramm ist so, ich bin dann, keine Ahnung, so einmal halt jedes halbe Jahr, sitze ich halt bei meinen Eltern so am Tisch und da schreibe halt einfach so Autogrammkarten und meine Eltern verteilen die dann, weil danach werden die halt oft gefragt, weißt du, und dann habe ich halt immer gesagt, ja, das für schreibt ihr halt einfach und dann habe ich jetzt Autogramm und dann sind die Leute happy.
Letzte Woche Donnerstag habe ich geweint wegen ihm auf der Terrasse, ne, Also so,
ich weiß nur noch, welcher Gag der geschmeckt hat. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch sehr gut darin, den Raum zu lesen. Ne? Also ich hätte auch gecheckt, wenn jetzt so, also wie soll ich sagen, ich habe dich ja gespürt, so komisch das klingen mag. Und ich spüre halt auch so, okay, gut, wo kann ich wie weit gehen? Weißt du, also auch einfach gagmäßig. Es gibt manche Leute,
ja, wobei zu dem Typen, der jetzt kam und du ihn gefragt hast, ob er geimpft ist und er gesagt hat, verpiss dich, war es eine ganz kurze komische Situation.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, von uns dreien war ich nicht der Komische. Also,
nein,
wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir wollen jetzt keine Namen nennen oder sowas, aber so, ich bin halt auch so jemand, so, wenn ich irgendwas sehe und es passiert so gerade vor mir, ich kann das auch nicht so unkommentiert lassen. Weißt du? Und ich weiß noch, dass der Typ dich begrüßt hat und der war so, hallo, Ivo Tommy, freut mich, dich kennenzulernen. Und ich bin so, wow, Bro, das ist ziemlich weit in der Comfortzone.
Das ist kurz vor Zungenkuss.
Also, wie gesagt, ich war nicht der Komische von uns.
Ja, ey, das war echt, boah, wo ich dachte so, ey, das ist so witzig, mit einem Comedian unterwegs zu sein. Und das ist ja ein Geschäft. Wir haben uns ja auch so über ein paar Dinge unterhalten, was auch deine Kollegen angeht, so die Comedians sind. Und ich betrachte das ja so ein bisschen aus einer anderen Perspektive, weil es ist ja am Ende Arbeit, was du machst. Ne? Das ist ja wie bei mir, wenn Leute sehen, ich produziere Videos, ich bin Content Creator, bist du ja eigentlich auch im Grunde genommen, sind wir ja alle, die auf den sozialen Medien aktiv sind. Es ist trotzdem Arbeit. Ne? Und hast du eigentlich so einen künstlerischen Background? Also du bist ja jetzt, ne, vor Comedian hast du ja irgendwas gemacht, keine Ahnung, was für einen Schulabschluss hast du denn eigentlich? Oder was war so eigentlich so dein Weg, bevor du da hingekommen bist, wo du jetzt so stehst, kam irgendwann mal so der Punkt, wo du sagtest, hey, ich habe den gesehen auf der Bühne, das ist geil, das will ich auch machen.
Ja. Du, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Fangen wir ganz vorne an. Also ich habe zum ersten Mal auf der Bühne gestanden mit 6, das war im Schultheater. Also ich habe schon immer so das Spiel gemocht, also ich war schon immer gerne auf der Bühne und bin so in Rollen geschlüpft.
Aber warst du auch so eine Rampensau, die gerne...
Ja, hat schon Bock gemacht. Also ich habe das, schon gerne gemacht, aber auch einfach so Rollenspiel, weißt du, einfach Schauspiel, das hat mir Laune gemacht. Deswegen halt schon sehr früh auf der Bühne gewesen. Dann habe ich, glaube ich, zum ersten Mal davon geträumt, irgendwie Comedian zu sein, als ich 13 war. Damals war ich bei meinem Liebling afghanischen Comedian zu Gast oder war da Zuschauer bei Salmay Oror in Bischofsheim hat der gespielt. Weiß ich auch noch ganz genau. Und ich weiß noch, wie ich damals so zum ersten Mal gedacht habe, so, boah, wie cool wäre das, wenn ich einfach da hochgehe und ich rede einfach und die Leute lachen. So, wie cool wäre das? Weißt du, das war so, kann ich mir gut dran erinnern, weil...
War das so ein Ding, dass du sagst, die Bestätigung war dir wichtig irgendwie so? Oder war das so, ich habe Bock drauf, die Menschen zum Lachen zu bringen?
Ich würde sagen, also zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, weil das wurde dann erst später Thema, als dann wirklich Bekanntheit und so kam. Aber es hat sich halt dann, das war ja erstmal so der erste Gedanke, so der erste kleine Traum. Weißt du, heute kann ich das benennen. Ich habe danach 6 Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, das auszusprechen so. Weil das eine ist ja das Denken, wie, weißt du, so den Traum haben. Und das war ja dann damals in dem Alter, dachte ich auch so, ja, okay, gut, das Träume sind Träume. Weißt du, wie viele Menschen haben Träume und wie viele davon gehen in Erfüllung? So halt noch als 13-Jähriger gedacht. Ja. Und dann bin ich aber halt natürlich weiter ins Schulgang, habe Abi gemacht, 2010. Dann war ich, glaube ich, ein halbes Jahr habe ich versucht zu studieren, aber das war ja voll kacke, weil ich bin viel zu untheoretisch, also Theorie. Ach, ist ja schon fast peinlich zu sagen, aber es war Umweltingenieurswissenschaften, weil der 18-jährige Faisal dachte so, das ist zukunftsorientiert, das ist was Gutes. Aber auch einfach, weil es kein NC hatte. Also ich war halt auch einfach.
Wolltest du der afghanische Nikola Tesla werden oder was war das?
Nein, ich wollte einfach nur, dass meine Eltern mich nicht auf den Sack gehen. Deswegen habe ich studiert. Weißt du, das ist das, was so die Generation von Flüchtlingen, die meine Eltern sind, halt die Intellektuellen halt gesagt haben.
Bedarf, Ingenieur oder Anwalt.
Ja, genau. Und die vierte Option ist oder eine Enttäuschung. Weißt du, ich meine,
das du hast dich für die vierte entschieden.
Erst habe ich noch Ingenieur probiert, weil ich wäre dann Umweltingenieur gewesen. Aber dann dachte ich mir, weißt du was, komm, Enttäuschung klingt auch ganz interessant. Wer macht das denn schon alles?
Oh Mann.
Und nach einem halben Jahr Ausflug irgendwie als Student, was überhaupt nicht funktioniert hat, habe ich dann so ein halbes Jahr gejobbt, aber mich dann schon so auch beworben halt für den Bankkaufmann. Und ich bin auch gelernter Bankkaufmann.
Du bist gelernter Bankkaufmann?
Ich bin gelernter Bankkaufmann, ja.
Das heißt, ich kann ja eigentlich bei denen die Immobilienfinanzierung einreichen.
Naja, also ich habe jetzt keine Bank im Rücken, aber wir können ja gerne über Summen sprechen, warum auch immer. Also ich habe halt natürlich ein Grundverständnis für Finanzen. Halt. Natürlich halt das, krass, die Basics, die halt ein Bankkaufmann irgendwie in 2,5 Lehrjahren halt irgendwie sich so aufbürden kann oder okay, checken kann. Wo nicht halt einfach mal gut, immer gut war, ist halt einfach der Menschenkontakt. Also mit Menschen, mit Kunden umgehen. So, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Also,
ja.
Aber ich habe 2 Monate nach Beginn der Ausbildung habe ich halt mit Comedy angefangen. Und
parallel dazu?
Genau.
2 Monate. Die Ausbildung hast du abgeschlossen?
Die Ausbildung habe ich abgeschlossen. Also ich bin gelernter IHK mit allem drum und dran, gelernter Bankkaufmann.
Okay.
Aber nach glaube ich, so nach einem halben Jahr, ein Jahr Comedy, wusste ich so, okay, das ist schon geil. Also ich mache das gerne, mir macht das Spaß. Und ich kann mir halt auch damals schon irgendwie nach 2-3 Jahren, auch heute, könnte ich mir niemals wieder vorstellen, in irgendein Büro zu gehen und das zu machen, was irgend so ein Typ mir sagt, weil er irgendwann irgendwas mal, irgendwie einen Abschluss gemacht hat oder so ein Scheiß. Also
war das so, hast du so eine Art Berufung gespürt dann auch so ein Stück weit, wo du gesagt hast, so, hey, dann habe ich mir Bankkaufmann, das ist so, ich mache es jetzt fertig, so, ne, für Papier oder für meine Eltern, so, dass sie sagen kann, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, aber dafür schlägt mein Herz eigentlich für die andere
Seite. Ja, genau. Das Interessante war, zu mir wurde immer gesagt, so, ja, Kabusi, jetzt haben Sie auch was Anständiges gelernt. Ich denke mir so, werde ich so Nutte oder was? Was denkt ihr, was ich danach vorhabe? So, das ist was Anständiges. Aber unanständig sein hat auch immer so ein bisschen seinen Reiz gehabt für mich.
Nee, Comedian ist unanständig.
Ja, genau, weißt du, so diese alte Schwabe.
Oh Gott.
Und ja, und so halt hat das begonnen und dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
Und die Ausbildung hast du dann beendet?
Genau.
Und dann?
Ja, und dann habe ich erstmal noch so ein halbes Jahr in Frankfurt rumgehangen und habe so, ich habe noch dort gelebt bei meinen Eltern und habe so Teilzeitjobs gemacht, um einfach ein bisschen Kohle reinzubekommen. Mhm. Und währenddessen Comedy gemacht und irgendwann wusste ich so, okay, jetzt muss ich mal alles auf eine Karte setzen. Also da war dann irgendwann so ein Scheidepunkt von wegen so, okay, jetzt entweder Vollgas oder Halbgas und ich habe mich für Vollgas entschieden, also voll ins Risiko, voll nach vorne. Hab dann irgendwie meinen kleinen Golf vollgepackt mit allen Sachen, die ich hatte. Und dann hatte ich noch meinen Traum dabei und bin dann damit nach Köln gegangen. Und ja.
Warum Köln?
Ja, weil das halt zu der Zeit so ein bisschen so die Medienhauptstadt war. Ist immer noch eine der Medienhauptstädte.
Ja, weil ja RTL und so da sitzen.
Genau, und auch Studios halt einige dort sind. Und auch das Studio, mit dem ich halt zusammenarbeiten wollte, beziehungsweise die auch mich wollten, hat es halt da so Sinn gemacht. Und es hat mir auch gut getan, mal so von zu Hause wegzukommen. Also so sehr ich meine Familie liebe, so sehr ich... So auch mein Umfeld.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Boah, 23 werde ich gewesen sein. Also noch junges Kerlchen.
Krass, okay.
Ich war natürlich ausgewachsen, ne, so ein riesen Highwine, aber halt 23. Und ja, und dann halt ab ins Getümmel.
Mit 23 und zu Hause ausgezogen in eine andere Stadt, in eine fremde Stadt, alleine?
Ja, nicht ganz alleine. Ich habe ein bisschen Familie dort, aber ich bin auch gerne, wir haben überall Familie. Das war der Grund, warum ich am Anfang keine Hotels gebraucht habe, weil ich habe einfach bei der Familie gepennt. So, das Angebot gilt weltweit, das ist geil. Aber ja, ansonsten klar, alleine.
Krass. Und da hast du dann auch so die ersten Gigs dann irgendwie für dich organisiert? Oder wann kam so der Moment, wo du gesagt hast, so, hey, ich bin jetzt auf Bühnen gegangen, da waren so die ersten Fans. Gab es schon Social Media so krass zu dem Zeitpunkt, wo du losgelegt hast?
Oh, es hat so ein bisschen angefangen mit Facebook und sowas. Ne? Also
Instagram
war noch gar nicht da. Es hat aber schon in Frankfurt angefangen, dass Leute angefangen haben, mich zu erkennen, so. Also, ich hatte schon davor halt irgendwie bei Nightwatch oder so halt irgendwie Stand-Up-Auftritte und die Stand-Up-Bubble hat mich schon gesehen und war so, boah, cool, was geht ab? Also, das hat da schon angefangen, aber ich bin halt irgendwie nach Köln gezogen, noch wirklich in der Stand-Up-Bubble gewesen. Und dann halt so, ja, einfach sich dann so entwickelt, Step by Step by Step. Aber ich hatte schon vorher Gigs, ich hatte auch Leute, die sich um mich gekümmert haben und dann irgendwann, also halt einfach, dann, ja, also ich muss ja nicht alles selbst machen irgendwann. Ne? Also habe ich ja immer mehr weiter nach außen halt so geoutsourced.
Und hast halt immer mehr Leute gehabt, die sich dann um gewisse Themen halt gekümmert haben, wie Auftritt, Management,
alles,
etc.
Alles.
Wann machst du das erste Mal im TV?
Zu 14 bei den Stand-Up-Migranten.
Stand-Up-Migranten?
Ja, das war eine Show, auf die wurde ich auch echt krasserweise sehr, sehr oft drauf angesprochen.
Echt?
Weil es ja auf YouTube ging.
Stand-Up-Migranten?
Ja, es war damals so ein Ding, das hat Abdel Karim hat das moderiert. Es war einfach so eine Shisha-Bar in München, weißt du, so die, wo keine Stadt in der Welt ist so unkanackig wie die Kanaken in München. Aber da waren halt dann alles Migranten, die halt so aufgetreten sind. Und man sieht halt so, wie jung ich noch bin, weil ich ja wirklich mit so, wenn du dir diese Bilder anschaust, ist echt ein bisschen, da sieht man auch so, der Junge ist noch in der Findungsphase. Da habe ich einfach so eine Weste getragen mit so einer Krawatte und Hemd. Die sah einfach aus wie so ein Bankkaufmann.
Stimmt, an die Zeit erinnere ich mich noch, wo du so mit Weste und weißes Hemd, schwarze Krawatte.
Genau. Ich dachte, ich will meine Schwiegermutter kennenlernen.
Schwiegermamas Liebling, ja, das ist eine kurze Darstelle im Fernsehen.
Ja, ich Findungsphase. Also jeder Künstler hat auch seine Findungsphase. Ne? Also wenn wir uns alte Sachen von Stefan Raab anschauen, dann sehen wir auch die eine oder andere modische Sünde.
Ja, auch.
Und auch Olli Pocher, der einmal mit so einer bunten Krawatte irgendwie mal aufgetreten. Also jeder Comedian, jeder Künstler, jeder, der irgendwie irgendwas darstellt, hat ja auch so seine Findungsphase. Und da war ich noch jung, ne? Also da war ich, wie gesagt, 23 Jahre alt.
Krass, du machst das erstmal im TV. Wo wurde das ausgestrahlt? RTL oder?
Nee, das war... Boah, jetzt heißt es ARD One, ich habe vergessen, wie es damals hieß.
Ach, bei Öffentlich-Rechtlichen?
Genau.
Ach, krass. Also noch gar nicht im Privatfernsehen eingekommen zu dem Zeitpunkt? Nö. Okay. Und wann war so der Moment, wo du mal im Privatfernsehen warst? So,
Privatfernsehen kam dann mit Schäffern, also beziehungsweise mit, also vorher schon, aber Boah, ich weiß nicht, wo war der Anfang? War das mit Luke, die Sachen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, es war mit Luke, die Sachen. Stimmt.
Luke Mockridge.
Ja, ja, genau. Da war ich damals in, wo war ich da? Wir waren in der Türkei noch im Urlaub und danach haben wir uns getroffen. Und aber da auch so durch Nightwash. Also Luke hat damals Nightwash moderiert. Und da haben wir eine Matz zusammen gedreht. Und die, man hat halt gesehen, so, oh, Faisal und Luke, so, das ist ein gutes Match. Duo, das Match, genau, es funktioniert gut. Und dann war ich, hat halt damals dann Luke irgendwann, Luke die Woche und ich gehabt. Und dann hat man mich halt so als Sidekick dort mit eingebaut. Und dann haben wir halt Sachen zusammen gemacht und die, weil, ja.
Wie lange ging das Format mit euch?
Was jetzt? Also, dass wir, also.
Dieses hier, Luke und ich, wo du sein Sidekick warst jetzt?
Also, sagen wir mal so, wir haben über Jahre hinweg halt des Öfteren mal Sachen zusammen gemacht. Also, wir waren auch mal irgendwie so big in Finnland. Da waren wir halt irgendwie eine Woche in Finnland und da ging es darum, wer es schafft, in Finnland irgendwie in einer Woche bekannter zu werden als der andere. Dann haben wir irgendwie Luke die Schule und ich auch mal zusammen gemacht. Aber, also, ich war halt des Öfteren mal, bin ich so im Luke-Kosmos halt so aufgetreten. Bis halt irgendwann dann Let's Dance kam. Also, die mit Luke, die Nummer war schon so, hat schon so den, so, sagen wir mal so nach Nightwash und so das zweite Epizentrum so ein bisschen gezündet. Und Let's Dance hat dann nochmal ein Epizentrum gezündet. Und dann kam halt die Faisal Kavoud Show und ja, baba boom, baba bang.
Wie war das für dich, als du auf einmal die Faisal Kavoud Show hattest? Druck oder war das irgendwie geil? Das ist das, worauf ich mein Leben lang hingearbeitet habe. Endlich habe ich das bekommen, was ich verdiene.
Also es war auf jeden Fall so ein Traum, der in Erfüllung ging. Und das war auch der Moment, wo ich gecheckt habe, okay, Träume können in Erfüllung gehen. Also wenn du wirklich dran glaubst, so wenn du wirklich davon überzeugt bist, wenn du nicht aufhörst, wenn du einfach weitermachst, so ist wirklich einfach alles, was du dir vorstellen kannst, ist einfach möglich. So, das war wirklich so eine Realisation. Ich weiß auch, wie ich damals so ein Studio zum ersten Mal reinkam, nachdem man so Wochen und Monate darüber geredet hat, ich jahrelang davon geträumt habe und das immer so, immer wieder rehearsed habe in meinem Kopf, weißt du, und immer wieder, bis ich dann wirklich da reinkomme ins Studio. Und ich sehe halt dann Faisal Kavoud Show und da weiß ich noch, wie ich weinend meine Mutter angerufen habe und habe gesagt, hey Mama, guck mal.
Vor der Show wurde dann
nee, das war so, Studios? Nee, das war dann irgendein Tag, also das war jetzt nicht irgendwie an Tag der Show. Also war schon ein paar Tage vorher, wo ich halt reinkam und keiner
ist da. Oder du merkst, das ganze
Set mein Name steht da, da ist halt das, da ist die Bühne, da ist das Publikum, da werden die Kameras sein, so, weil ich halt dann zum ersten Mal wirklich, wie soll ich sagen, nachdem so viel darüber geredet wurde, wirklich manifestiert, das vor meinen Augen gesehen habe. Also dass es halt jetzt Wirklichkeit geworden ist. Das war schon ein sehr, sehr besonderer Moment. Also werde ich auch nie wieder vergessen, weil das war einfach so magisch.
Krass. Würdest du sagen, das war bis jetzt so der Höhepunkt bei dir, dass du deine eigene Show hattest?
Also ich sag mal so, je nachdem, wie du es betrachtest, aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Ritterschlag. Also es ist schon ein Ritterschlag zu sagen, irgendwie eigene Show und dann wie halt auch über 3 Staffeln, was wirklich selten ist bei Comedy-Shows, weil oder generell bei Fernsehshows viele da gar nicht über diese 1-Staffel-Hürde kommen.
Mhm. Weil die Einschaltquoten...
Ja, da sind die knallhart, da kennen die nichts. Das werden wir jetzt nächsten Monat bei Stefan Raab auch sehen. Da sind die knallhart.
Denkst du, das wird so bei
ihm kommen? Ja, klar, natürlich ist er schon. Also jetzt versucht man auch irgendwie...
So ein bisschen Ding die Kurve zu kriegen?
Ja, oder so von wegen so, ey, wir haben bezahlt, wir müssen bezahlen, lass uns doch mal mitnehmen, was geht. Weil das wird nichts. Aber ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die sind auf jeden Fall der knallhart, wenn es um so Quoten und sowas geht. Das wäre der Grund, warum auch dann nach der 3. Staffel die Sendung halt dann gecancelt wurde. Beziehungsweise nicht gecancelt, also dann... Ich meine, im klassischen Sinn gecancelt, aber eher im Sinne von einfach abgesetzt worden, weil die Quoten halt dann nicht mehr gelaufen sind. Aber das war halt auch während Corona, sprich für uns Comedians, ganz, ganz schwierige Situation.
Weißt vor du, allem, was halt Live-Veranstaltungen angeht, Tourneen.
Ja, aber auch eine Show, also auch eine Faisal Kavoud Show lebt ja auch von
Publikum. Von den Zuschauern.
Ja, genau. Also,
ist das so Lockdown?
Ich komme ja gar nicht in Stimmung. Also, wie soll ich sagen, so das Musiker hat es mal geil gesagt, der hat gesagt, so das Publikum ist euer Instrument für euch Comedians.
Ja, die Energy kommt da zurück.
Genau.
Ich erinnere mich an letztes Wochenende, wo wir ja beide auf demselben Event waren. Dann speakst du ja vor zig Menschen so, ne? Und dann spürst du, da kommt irgendwas zurück.
Genau.
Und das, was zurückkommt zu dir, gibt dir ja auch einen gewissen Antrieb.
Das potenziert ja auch. Das ist ja so das Spiel. Also ein Stand-Up-Comedian braucht ein Publikum, ansonsten ist er... Das ist ja wie so Luftgitarre spielen.
Ich erinnere mich an die Fußballspiele ohne Zuschauer, Alter. Ich weiß gar nicht.
Das war unheimlich.
Ey, Digga, leere Stadion.
Kreisklasse war lauter.
Wo ich mir die Spiele angedacht habe, so, wie wack muss das eigentlich für die Fußballer sein? Keiner da, der dich anfeuert oder irgendwie oder keiner rumschreit. Jetzt rennst du dann den Ball hinterher und das ganze Riesending ist leer und ja, eine ganze Branche hat sie da weggehauen. Also Musiker, Comedians.
Ja, und alle auch, die dahinter sind, ne? Auch die ganzen
Techniker. Ja, Veranstaltungsfirmen, Technikfirmen, alles, was dazugehört. Konzertveranstalter und hast du nicht gesehen.
Ja, das war schon eine krasse Zeit.
Wie hast du die Zeit überwunden so? Also jetzt gerade so die Corona-Phase.
Call of Duty, Verdansk. da war ich unterwegs.
Echt, oder?
Ja, ich habe gezockt ohne Ende. Also
Ja, also warst du entspannt?
Das war auch so, ja klar, ey, ich war auch einfach müde, weißt du, ich war so viel auf Tour, bla bla, ich war so, boah, geil, ich kann zu Hause chillen, weißt du, ich kann endlich mal das, was ich mir hier aufgebaut habe, kann ich mal genießen, und da habe ich gezockt, dass es kracht.
Okay. Da fällt mir gleich eine Sache ein, weil ich Thema Finanzen und so bin ich ja voll drin. Jetzt hast du ja eine Bankkaufmann, jetzt hast du einen Bankkaufmann-Background. Ich setze jetzt mal voraus, dass du mit Finanzen vielleicht auch umgehen kannst dementsprechend.
Na. Also, ich würde sagen, jetzt mittlerweile.
Ja.
Ich würde sagen, ja, weil, jetzt mittlerweile, in der Vergangenheit war das durchaus anders.
Ja, weil ich lerne ja oft Künstler kennen, Sportler, Fußballer, prominente Menschen, und die haben ja oft das Problem, dass sie eben mit Finanzen nicht umgehen können.
Genau.
Und die verdienen halt innerhalb kürzester Zeit überdimensional viel Geld, geben aber auch in kürzester Zeit überdimensional viel Geld aus, haben dann das Glück, auch noch falsche Berater um sich herum zu haben vielleicht, ne? Zecken, die sich irgendwie an dich dran kleben, die du dann auch noch irgendwie fütterst, was weiß ich nicht alles, dann hast du dich gesehen. Und dann haben die irgendwann ein großes Problem, weil die Kurve, die ist ja relativ kurz so, ne? Also es gibt ja Leute, die können das 15, 20 Jahre machen, 30 Jahre machen, bei anderen ist es aber viel kürzer. Das heißt, du musst die Zeit, die du ja hast, wo du halt richtig Kohle scheffeln kannst, ausnutzen und dann irgendwie damit was anfangen. So. Jetzt ist ja Corona gekommen. Du konntest ja kein Geld verdienen. Du hast ja keine Gigs machen können. Ne? Im Fernsehen auftreten war wahrscheinlich auch nicht drin. Jetzt warst du aber entspannt und sagst, ich habe halt gechillt und ich habe gezockt in der Zeit.
Ja, ich habe gezockt, weil ich halt einfach meine Auftritte hatte. Also ich habe keine Live-Dinger mehr gemacht. Das stimmt, okay. Das ging ja nicht mehr. Aber TV-Auftritte waren drin. Das war halt dann mit diesen ganzen Bestimmungen und geimpft sein und Maske tragen und bla 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 bla. Wir waren einer der wenigen halt, die noch reisen durften, weil das Publikum muss ja schön mit Brot und Spielen halt versorgt werden. Ansonsten wären die ein bisschen wild. Somit hat das ja alles so gesehen stattgefunden, deswegen war ich auch...
Ah, also Fernsehauftritte gingen halt unter bestimmten Voraussetzungen,
genau.
Nur keine Live-Auftritte mehr.
Genau.
Okay, also hast du doch noch Geld verdient.
Ich habe doch noch Geld verdient, der Kühlschrank war voll, natürlich diese Live-Tour, das, was halt dann wirklich ordentlich Kohle einspielt, aber nichtsdestotrotz so, ey, also ich komme aus bescheidenen Verhältnissen, so ich habe auch kein Problem mit Bescheidenheit und bin am Ende froh, so wenn, ey, Essen ist da, Trinken ist da, wir haben Frieden, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben ein warmes Bett, wir haben uns, die Familie, wir lieben uns und so gehören wir schon zu den Mitreichsten der Welt. So. Deswegen können wir da einfach dankbar sein, dass wir so viele schöne Sachen haben. So.
Hast du gut gesagt.
Ja, ist ja auch. Am Ende kommt es halt darauf an. Ne? Also das ist ja so, was ist am Ende wirklich wichtig im Leben? Was brauchst du wirklich? Also,
was würdest du sagen, was ist wichtig im Leben?
Familie und Gott, würde ich sagen.
Bist du gläubig?
Ja.
Ja?
Ja.
Spannend.
Du?
Ja, aber ich lebe meinen Glauben für mich aus. Also es ist nicht so, dass ich jetzt rausgehe und irgendwelche Menschen bekehre und sage, du bist gut oder du bist schlecht, weil du jetzt an Allah glaubst oder an Buddha oder an Gott oder keine Ahnung. Ich sag so, also ich bin zwar 2013 aus der Kirche ausgetreten, weil ich finde, das, was wir Menschen hier propagieren auf der Erde so mit Religion, es hat mehr was mit Politik zu tun, mit Geschäft, als mit Glauben. Ne? Und ich glaube so, eigentlich so Gott oder Religion soll ja was Schönes sein, was Menschen zusammenführt. Aber oftmals habe ich eher den Eindruck, das geht auseinander. Also wir gehen auseinander, wir hassen uns, wir streiten, keine Ahnung. Und das gefällt mir nicht. Und deswegen, ich gehe mit meinem Sohn, wenn ich spazieren gehe, ich gehe mit ihm in die Kirche, ich zünde eine Kerze an, ich bete. Was mache ich für mich? Ich gehe auch auf keine Messen, wo jetzt 50.000 andere Leute sitzen oder so. Ich gehe rein, ich mache mein Ding, gehe wieder raus, ich rede mit Gott. Das ist es so, ne? Aber es ist hier nicht so, was weiß ich gehe raus und sag, du bist gut, du bist schlecht, du musst dies machen, das machen. Wir neigen ja schnell dazu, zu sagen, das, was du tust, ist richtig, das, was du tust, ist falsch. Aber wer bist du, über andere zu urteilen oder zu richten? Wir kommen dann selber schnell, ich weiß nicht, wie du das empfindest, wir kommen dann immer schnell selber in die Rolle, so uns aufzutun, als wären wir selber Gott, über Menschen zu richten und zu urteilen, oder?
Du, ich sehe das ähnlich. Also ich finde generell, über Leute zu urteilen, ist kein gutes Ding. So, weil in welche Position bringst du dich? Also man sagt nicht umsonst so, who am I to judge? Weißt du, soll jeder sein Ding machen? Ich finde aber auch die am meisten andere überzeugen wollen, die sind selbst am wenigsten überzeugt. Weil ich glaube am Ende des Tages, dass jeder von uns halt, also dass jeder andere für dich im Prinzip ein Spiegel ist. Also alles ist ein Spiegel. Alles, was du in etwas siehst, das bist du halt selber. Und wir sind ja irgendwo verbunden. Also irgendwo bist du ja auch ich und ich bin du. Weil wir sind vielleicht durch diese Körper getrennt, aber wir kommen aus der gleichen Quelle. So. Also es ist und bleibt von Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens, hast du Spiegel, aber es ist und bleibt ein Selbstgespräch. Du redest die ganze Zeit mit dir selbst. Und jemand, der die ganze Zeit mit anderen redet, die ganze Zeit überzeugen muss, der muss ja ziemlich unüberzeugt sein von sich selbst. Deswegen braucht der andere, die sagen so, ja stimmt, du hast recht, damit er sagt so, ja siehst du, ich habe doch recht gehabt. Weißt du? So, die sind unsicher. Das ist so verrückt, das klingt mag. Die am meisten anderen auf den Sack gehen, dass sie halt...
Ansatz.
Ja, ist definitiv so. Weil wenn du deinen Glauben hast, wenn du für dich dein Ding machst, wenn du auch irgendwo für die Grenzen, die wir mit unserem Verstand, unserem Ego haben, Gott verstanden hast, oder halt ungefähr die Dynamik, wie das funktioniert, dann hast du eine ganz andere Herangehensweise einfach auch an Menschen. Also wie oft da ich niemanden verurteile für irgendwas. Ich bin auch dann immer sehr, sehr vorsichtig, weil Menschen sind doch einfach gestrickt, ne? So vor allem, wenn das Thema Gott reinkommt, dann hast du halt da einen Haufen an Missverständnissen. Du hast da ein Wort, was sehr, sehr vorbelastet ist. Jede Generation, jeder Mensch, wenn du das Wort sagst, interpretiert da was ganz anderes rein. Das heißt auch ein hochbrisantes Thema. So, das heißt, Missverständnisse sind vorprogrammiert. Mhm. Je nachdem, wie auch dein Horizont geht, inwieweit du dich halt auch wichtig nimmst, indem du denkst, ja, ich bin die höchste Instanz.
Gläubiger als du, was fällt dir ein?
Genau, das ist ein Wettbewerb.
Ich bete jetzt 10-mal, du nur 8.
Genau, was ist los mit dir? Was bist du für ein schlechter Mensch? Also, das ist dann so Horizontsache. Deswegen so, wie soll ich sagen? Also ich finde es ein sehr, sehr schönes, interessantes Thema, auch die Herangehensweise, die Sichtweisen. Wofür ich aber halt auch bin, ist einfach so den Glauben von jedem zu respektieren.
Genau.
Und soll jeder so sein Ding machen, wie er will.
Ohne jetzt in deine Komfortzone, wie du so schön vorhin gesagt hast, reinzukommen und sagen, dein Glaube ist scheiße, meine ist besser.
Eben.
Du betest Sonntag zu wenig, gehst hier in die Kirche oder keine Ahnung was so. Und dann wo ich denkst, hey, lass doch jeden sein Ding machen. So. Was?
Finde ich auch so. Also soll jeder glücklich sein mit dem, was er hat. Am Ende so. Ich bin froh, wenn jemand an Gott glaubt. Die gottlos sind, das sind eher die mir Sorgen machen. Also ich meine, am Ende hat jeder irgendeinen Gott, also irgendwas wird immer. Das heißt ja vielleicht nicht so.
Jede
weißt
Kultur
du,
hat ihren eigenen
dann vielleicht anders.
Glauben, Gott, whatever it will be, wie immer du es möchtest. So, ne? Aber in irgendwas, also es wäre ja vermessen, in meinen Augen zu glauben, dass wir das Maß aller Dinge sind.
Es ist halt einfach ein sehr, sehr machtvolles Instrument. Also das ist ja auch irgendwie ein bisschen das, was auf religiösen so halt zurückläuft, wie du schon gesagt hast, hat eher so eine politische, ideologische Komponente, als es wirklich eine Verbindung mit Gott halt darstellen soll. Und je nachdem, am Ende ist auch alles das, was du bist, weißt du? Also deine Religionsausübung oder deine Lebensausübung wird am Ende so sein, wie du halt bist. Weißt du, bist du ein friedlicher Mensch, wird deine Religion auch friedlich sein. Bist du irgendwie ein Störenfried, dann wird deine Religion auch, also einfach, weil du halt ein Störenfried, das ist ja in einem selbst so. Das heißt, man bleibt ja der Ursprung.
Für mich war es irgendwann damals, 2013, als ich aus der Kirche ausgetreten bin, das war eine Zeit, da habe ich als Angestellter noch verdammt viel Geld verdient. Dann habe ich irgendwann auf meine Lohnzettel geguckt, oh, Kirchensteuer, gar nicht mal so wenig. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert und gemerkt so, ja, die evangelische und katholische Kirche, die hat so ein Umlaufvermögen in Deutschland von 460 Milliarden. Und also nur in Deutschland. Und dann war ich so, ja gut, meine 250 Euro im Monat oder so, was ich damals geblecht habe, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Eigentlich kann ich aus dem Verein austreten. Kirchlich heiraten wollte ich eh nicht. Meine Kinder taufen war mir jetzt in dem Moment auch egal. Aber für mich war irgendwann so, man muss auch sagen, ich habe zu Hause, meine Mutter hat so ein bisschen krankhafte Art gehabt, ihren Glauben auszuleben. Also meine Mutter ist eine der Menschen gewesen, es gibt ja viele da draußen, die sich gerne ihren Glauben so zurechtlegen, wie sie es brauchen und viele Dinge durch den Glauben entschuldigen und sagen, Gott will es so und Gott hat gesagt und Gott dies und Gott das, ne? Um so sich selber zu beschwichtigen. Und das hat mich so ein bisschen dann auch entfernt von Gott, muss ich sagen. Und dann vor ein paar Jahren habe ich wieder zum Glauben selbst zurückgefunden, ne? Und gesagt so, hey, ich bin dann in die Kirche, ich habe dann angefangen zu beten, ich habe Dinge gemacht, so, die ich dann vorher über Jahre hinweg abgelegt habe. Aber einfach so, weil mich das angewidert hat, zum Beispiel Gottesdienste. Weißt du, da sind Menschen drin, und ich sage immer, Glaube ist nicht, wie oft du in der Kirche betest oder wie viel Ave Maria du rausklatscht jeden Tag. Glaube ist, wie ich mit dir umgehe, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit meiner Umwelt umgehe. Was du machst jeden Tag, was du tust da draußen. Nicht, ich bin unter der Woche ein Arschloch oder ein Bastard und am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst und denkst du, jetzt sind alle meine Sünden weggewaschen. Ich bin reingewaschen, spaziere jetzt wieder raus und ich kann wieder von vorne anfangen. Ne? Oder das Erstbeste ist, ich gehe raus und lässt da jetzt über die oder die Person, die da drin saß, guck mal, wie die aussah, oder guck mal, was die anhatte heute, oder was weiß ich was. Das ist so für mich, das hat mich so angewidert einfach. Wo ich gedacht habe, so, ey, wie gottlos seid ihr eigentlich? Oder wie falsch ist das hier eigentlich alles so? Wo sitze ich hier eigentlich so? Und das hat mich so ein bisschen davon getrieben so. Das hat mich so von Gott weggebracht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ey, scheiß auf andere Menschen. Weißt du, so soll jeder sein Ding machen. Es ist mein Ding. Mein Glaube ist mein Ding an erster Stelle.
Ist auch so.
Ist ja für mich.
Ist auch was sehr Privates. Ist auch was sehr, sehr Privates, finde ich. Ja. Also ich finde so, die Beziehung zu Gott ist eigentlich noch privater als die Beziehung zur Partnerin, weil es halt einfach so intim ist.
Ja.
Das ist so, was tief in dir drin ist, so was du halt glaubst, so woran du glaubst, wie du glaubst. Also ich bin auch kein Fan davon jetzt, wie soll ich sagen, Weil am Ende des Tages, so wenn man, das sind ja dann so Systeme, weißt du, wenn dann irgendwie so Religion ins Spiel kommt, das ist dann irgendwie so ein System und dann macht das ja, wie du schon sagst, so kann man sich das zurechtlegen oder es wird dir vorgedacht oder ist halt, ja, einfach ein System, womit man Menschen halt dazu bringen kann, das, was Mächtige schon immer angestrebt haben, halt einfach Massenmanipulation, ne? Da brauchen wir gar nicht um heißen Brei zu reden. Also, ich finde sie auch total zum Totlachen. Also, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der darauf kommt, aber allein jetzt nehmen wir mal die römisch-katholische Kirche. Das sagt ja schon ganz deutlich, dass das einfach das Römische Reich ist, zusammengefasst in diesem Machtgefüge. Weil die Römer haben schon eh dann immer danach gestrebt, so viel wie möglich zu beherrschen. Und irgendwann haben die gedacht, ey, warte mal, Leute, wir müssen jetzt nicht mehr physisch überall vor Ort sein. Wir können halt jetzt sagen, wir sind hier im Namen Gottes. Und dann werden die alle machen, was wir sagen. Und so ging es ja so weit, dass so auch die Könige in Europa ja so Könige in Gottes Gnaden waren. Das heißt, der Papst konnte einfach Könige absetzen. Überleg mal, was so ein König sich damals alles leisten konnte. Aber wenn der Papst kam, war er dann so drauf. Weil der konnte ja auch, ich glaube, Karl der V. war das, den er auch seines Amtes entthoben hat. Also der Gottes Gnade im Prinzip verloren hat durch den Papst, der halt dort diese Macht hatte. Und dadurch entsteht ja dieses Sprichwort vom Gang nach Canossa. Der ist ja damals also barfuß nach Canossa gelaufen, ein König, um sich zu entschuldigen, damit er halt irgendwie seinen Thron wiederbekommt. Und diese Macht, diese Power, am Ende zufällig ist der Vatikan auch in Rom. Es ist die römisch-katholische Kirche.
Ja, ja. Also, das haben wir auch gesehen, finde ich so, wo jetzt der letzte Papst gestorben ist. Wer war alles da? Welche Weltmächte waren alles vor Ort zur Beerdigung? Die mächtigsten Menschen der Welt waren da.
Das ist der Papst.
Und das innerhalb von ein paar Tagen. Er ist ja gestorben, die Beisetzung war ja relativ zügig. Bam, waren alle da. Zack, waren alle da. Also so schnell konntest du gar nicht gucken, wie viele hunderttausende Leute da waren und die mächtigsten Personen der Welt waren mal kurz in Rom zur Beisetzung.
Ja, ja, im Katholizismus ist das ja der Nächste, der an Gott ist. Ist ja ein Gottesauftrag im Prinzip.
Ja. Gab es mal einen Moment, weil du gesagt hast, so, hey, das Wichtigste für dich ist Familie und Gott, was ja so für mich so ziemlich wirkt, als wärst du sehr geerdet. Aber in diesem Weg nach oben, den du hingelegt hast als Comedian und als Person des öffentlichen Lebens, gab es irgendwann einen Moment, wo du einen Höhenflug hattest?
Ja, klar.
Ja? Weil ich meine, du warst ja jung. Also,
ja, ja, ja.
Ich sage ja heute noch von mir, wäre Immo-Tommy vor 15, 20 Jahren entstanden, wäre ich ein Vollidiot gewesen.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich öfters gehört habe. Ne? Also viele Jungs, mit denen...
Dass ich ein Vollidiot bin, ja, ich weiß.
Nee, das habe ich selbst schon gecheckt. Dein Vollidiot und mein Vollidiot haben gut miteinander resoniert.
Das hat gematcht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Mit unserem Pronomen vor allem.
Was ist denn unser Pronomen?
Kannst du gerne sagen, ich hab's vergessen.
Nein, ich trau mich nicht. Ich nehme solche Wörter nicht im Mund.
Ja, du nimmst ab, nee, grad. Wir hören jetzt auf, das wird zu wild hier. Also, was war die Frage jetzt, ob ich einen Höhenflug hatte? Ja, ich war halt jung. Das ist halt, that's the point. That's the fucking point. Also, klar, und wie? Also, ich werde jetzt auch direkt gefragt zurück, aber es kommt halt immer wirklich drauf an, in welchem Alter du halt dich mit Sachen konfrontiert siehst. Und wenn du halt noch jung und unerfahren bist, dann, es ist nur logisch, dass du irgendwo den Kopf verlierst, weil es einfach zu viel ist auf einmal. Das ist so, dass der Verstand ist gar nicht ausgereift genug, der ist gar nicht erfahren genug, um das alles ordentlich zu verarbeiten, das ordentlich auch zu verpacken, das ordentlich halt einordnen zu können, weil halt einem Erfahrung fehlt so.
Jetzt machst du mir heute, wenn ich es so kenne, also wir sehen uns heute das dritte Mal, aber ich habe letztes Mal und gut vorletztes Mal eher weniger im Café, da haben wir ja nur kurz uns begrüßt gegenseitig, aber letztes Mal in Köln haben wir doch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht. Du machst mir einen sehr selbstbewussten, selbstsicheren Eindruck, hast aber die letzten Jahre doch relativ viel Scheiße fressen dürfen. Also in der Öffentlichkeit, ne, wir haben ja eine Gemeinsamkeit, du wurdest ja auch dem Shitstorm ausgesetzt. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich wusste bis heute gar nicht, was der Shitstorm eigentlich war. Also ich wusste, der war einer, aber ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war. Also ich habe da nur mitbekommen, irgendwie hier und da Chess Krömer irgendwie Sendung abgebrochen, was weiß ich was, keine Ahnung. Also da gab es ja, glaube ich, einige Punkte irgendwie, wo du öffentliche Kritik ausgesetzt warst, aber du sitzt heute hier und auch letzte Woche, als ich dich gesehen habe und auch das Mal davor, du wirkst so voll, als wärst du bei dir, als würde dich das gar nicht jucken und du hättest das überwunden oder hat dich das überhaupt berührt in irgendeiner Art und Weise? Also klär mich mal auf.
Ich muss sagen, lustigerweise, allein also die Tatsache, also, da muss ich mal kurz ausholen ein bisschen, weil ich das sehr, sehr lustig finde. Ich habe jetzt die letzten Tage zu spüren bekommen, wie es wohl vor ein paar Jahren oder auch in den letzten Monaten und Jahren gewesen sein muss, wenn jemand irgendwie in seiner Bubble meinen Namen gedroppt hat. Weil jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich gehe zu Immo-Tommy, war so, was? Immo-Tommy? Alter, hat doch hier einen Betrug gemacht, bla bla. Also so, ich war so, ach, so fühlt sich das an. Weißt du? Nee, aber was, aber hier, das geht ja aber gar nicht. Und bla, war so voll emotional. Und ich habe auch so ähnlich wie du, ich habe das so peripher mitbekommen. Wir sind nicht aktiv und ich habe dich als Menschen kennengelernt. So und ich weiß halt auch jetzt als älterer Mensch, so das älter klingt jetzt bescheuert, aber erfahren genug, um zu wissen, so wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Es kann jederzeit alles passieren. Es gibt Sachen, die kann man kontrollieren. Es gibt Sachen, die kann man nicht kontrollieren. Es gibt Sachen, die man denkt zu kontrollieren und dann läuft es außer Kontrolle. Ich weiß halt auch, wie Medien Bilder zeichnen können. Ich weiß, wie Medien Menschen dich halt so in eine Ecke drängen können und dann anfangen, Sachen über dich zu behaupten, die Interpretationsspielraum irgendwo einnimmt. Also ich kenne die Dynamiken, die entstehen können bei so einem Shitstorm, weißt du? Also da, deswegen muss ich da an dieser Stelle erstmal lachen, weil ich habe aber auch gesagt, so, ich sag das jetzt auch nicht ab. Also das wär, was wäre das für ein Move, weißt du? Also dann am Ende setze ich mich wieder mit dem hin und rede mit dem und über was wir auch immer reden.
Was waren das für Leute,
reden, die
du dir gesagt haben? So?
Ach, alles Mögliche. Also jeden, den ich es gesagt habe, war dann immer so, oh ey, vorsichtig, da, das und das. Nämlich so, ey, ich so, wenn ich nach der Logik gehen würde, dann wäre ich ja genauso wie die, die mit mir nicht geredet haben, weil sie dachten, ich bin das und das und das. Weißt du, so mir gar nicht die Chance gegeben haben, zu zeigen, dass ich halt auch ein Mensch bin und dass Medien da gewisse Weise, vor allem das Internet, sehr, sehr unmenschlich werden kann. Also bis hin zu wirklich kranker Scheiße. Und ich unterscheide halt ganz klar so zwischen dieser Online-Welt, wo wir alle halt im Prinzip so ein bisschen GTA-mäßig in unserer Lobby sind und jeder spielt so seinen Charakter und dann werden halt Sachen behauptet und dann gibt's halt auch dann die Psychologie der Massen, die in Kraft tritt und dann halt Leute auf dich einprügeln und eintreten, als wärst du der Teufel, dir Drohungen aussprechen und dich umbringen wollen. Was für eine kranke Scheiße. Also
wurdest du dem ausgesetzt?
So? Ja, klar, Bro.
Ach, langsam glaube ich, wir sind Bluesbrüder.
Nee, das nicht. Also wir sind auf jeden Fall Leidensbrüder, so viel kann man sagen. Fest, ja, ja, weil ich weiß ganz genau, wie das ist. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich sag das nicht ab. Also was ist das denn? Was wäre das denn für ein, was kann ich sagen, Otzen-Move, weißt du? Also wenn ich irgendwie so nicht zu meinem Wort stehen würde und jetzt sagen würde, so, oh, das ist mir zu heiß. Am Ende.
Sind das aber auch bekannte Leute gewesen, so, die dir abgeraten haben? Oder war das eher so dein persönliches Umfeld?
Also, weißt du, was heißt, also ich habe es jetzt auch nicht jedem erzählt, aber so, sagen wir mal so, 4 von 5 waren so, Vorsicht. Und ich glaube, das verstehe ich. Und wie gesagt, das wird auch sicherlich zu Leuten gesagt, die halt irgendwie mit mir im Kontakt waren. Aber ich finde so, ich habe mir natürlich auch dann natürlich ein bisschen was angeschaut, weil ich habe mir dein Statement-Video da angeschaut, wie du da im Kofferraum da sitzt und dann so über das ganze Thema sprichst. Konnte mich auch sehr gut hineinversetzen. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie ekelhaft das auch werden kann.
Oder das war 3-4 Tage, nachdem die Scheiße losging. Und du sprichst gerade Dinge aus, so in meine Richtung. Und ich merkte die ganze Zeit, oh Gott, ich fühle mich zurückversetzt an den 9. August, wo es letzten Jahres, wo es losgegangen ist, wo irgendwelche random People, die per Instagram Morddrohungen ausgesprochen haben, gesagt haben, so, ey, ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen, dies, das, hast du nicht gesehen? Da passieren Dinge auf einmal, mit denen du konfrontiert wirst, wo du denkst, so, in was für einer Welt leben wir eigentlich so? Hä? So, wildfremde Menschen wollen dich töten, ja, sprechen Morddrohungen aus. Ich meine, ich habe viele Polizistenkumpels und so, ne, denen ich das da gezeigt habe, die gesagt haben, ja, das ist alles bla bla. Dann sage ich, aber was ist, wenn von den 50 Leuten, die das sagen, wenn einer nicht bla bla ist und der das irgendwie ernst meint und was weiß ich, in irgendeiner Ecke in Stuttgart auf mich wartet und dann zack, jetzt zusticht oder weil er sich dazu berufen fühlt oder so, keine Ahnung. Oder wenn schon jemand sagt, so, ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen, dann wird mir ganz anders. Also
das ist auch einfach krank, das ist auch einfach eklig. Und da merkst du halt, wo du halt bist im Internet, wo einfach sehr viele kranke Menschen ihre kranken Fantasien und kranken Gedanken äußern. Aber das ist oft nur Gebell. Also auf das meiste kannst du halt einfach pfeifen.
So, wie viele Leute
sind im echten Leben zu dir gekommen?
Da kommen wir gleich dazu.
Genau,
wie da viele? Dazu. Wann ist der Shitstorm nochmal bei dir ausgebrochen, das erste Mal?
Boah, Ende Mai 22 oder so.
Ach, doch schon 3 Jahre. Mhm. Und dann aber ein paar Mal, ne? Da gab es ja dann immer wieder Themen irgendwie, wo man dann versucht hat, so hier, der...
Man hat halt einfach versucht, mich zu killen, Alter. Das kann man nicht anders sagen. Also man hat auch irgendwie mich so entmenschlicht, dass es so irgendwie so cool war. Weißt du, es war so, wegen so, egal was du mit dem machst, ist es okay. Weißt du, was ich meine?
So, ja.
Ich wurde so dämonisiert, ich wurde so sehr als Teufel dargestellt, dass die gesagt haben, so, ey, so wirklich so, töte den und es ist in Ordnung, so. Und ja, das ist halt, aber das ist das Internet, das ist das scheiß Internet. Also, das ist nochmal ein Gericht für sich, weißt du? Es gibt halt einmal das offizielle Gericht. Wurde es eigentlich irgendwie verklagt oder so? Also, gab es legal irgendwas? Nein. Ja, weißt du, also.
Und das ist das Witzige, weil letzte Woche war ich Gast in einem Podcast und hat mein Moderator, der mich interviewt, gesagt, ich habe ein bisschen was gegoogelt über dich, bevor ich jetzt hier mit dir rede. Und ich muss sagen, ich habe heute wahrscheinlich den Teufel vor mir sitzen, ja, wenn ich so recht gelesen habe, was über dich geschrieben wird. Da sage ich, ja, herzlich willkommen. Der Leibhaftige sitzt vor dir. Aber jetzt mal eine Frage, die ich jetzt gerade stellen wollte, weil bin ich mal gespannt, wie es jetzt gegenüber mir war. Wie viele Leute haben auf der Straße dich angesprochen und gesagt, du Arschloch, du Wichser, was du nicht alles gesagt hast und keine Ahnung, hast du nicht gesehen?
Also in der Form niemand. Die einzigen, die halt irgendwie mal irgendwas dazu gesagt haben, das waren halt so diese, wie sagen, diese Wokey-NPCs. Wenn ich irgendwann mal in Berlin oder so irgendwo mal begegnet bin, der kam dann zu mir, hat mir seinen Standardtext runtergerattert, was irgendwie seine Freunde alle so erzählen, diesen kollektiven Schmerzkörper. Aber sonst eigentlich nichts.
Weißt du, wie viele Leute mich angesprochen haben auf die ganze Kiste?
Ich habe eine Ahnung. Also jetzt meinst du jetzt so auf der Straße?
Ja, oder
so?
Auf der Straße.
Auf der Straße, ich würde sagen, so gut wie keiner.
Niemand. Niemand.
Privat wahrscheinlich.
Ich würde sogar behaupten, privat sogar einen Schritt weiter und würde sagen, dass da waren einige dabei, die auf Instagram, TikTok und was weiß ich noch überall vielleicht Kommentare geschrieben haben, wenn sie mich auf der Straße, aber sehen mich nach einem Foto fragen.
Du, also da gibt's verschiedene, ne? Also da gibt's auch einige, die halt irgendwie so auch im Internet ob die Hose machen, aber in Real Life dann ganz klein mit Hut sind.
Ja?
Ja, ja klar, Bro.
Und das finde ich wirklich faszinierend. Vor allem, was ich auch faszinierend fand, in der Zeit, wo das losgetreten wurde mit dem Flitzer bei mir, wie viele Leute auf den sozialen Medien Videos gegen mich gemacht haben, das kannst du dir nicht vorstellen, ey. Irgendwie gefühlt, die ganze Welt hat Videos gegen mich gemacht, Skandal des Jahres, keine Ahnung, haben Follower auf meinen Nacken generiert bis zum Umfallen. Und das dann auf einmal gemerkt und gesehen, so, hä, wo kommen die alle her? Aus welchen Löchern kommen die auf einmal alle gekrochen?
Also, das sind die Hatefluencer. Das sind die bekannt werden, indem sie halt einfach Leute fertig machen oder halt Leute angreifen und irgendwie halt so die moralische Keule schwingen können. Von denen so,
auch mit so einem befreundet.
Wie meinst du jetzt? Meinst du Olli?
Oliver Pocher.
Also ich sag dir ehrlich.
Ist der nicht so bekannt geworden, weil andere gehatet
haben? Olli ist lustig wäre testen, finde ich. Also ich finde die anderen nicht so lustig. Ich kenne halt Olli auch schon, seitdem ich klein bin, im Sinne von, also nicht persönlich, aber ich habe das immer gefeiert, wie der drauf ist. Weil er halt einfach immer so gagmäßig einfach scheißegal war. So. Aber es ist halt auch irgendwo ein Marketingkonzept. Ne? Also wer irgendwie ganz genau hinschaut, der checkt halt einfach, also das macht ja ein Christian Wolf ja auch nicht anders. Also jeden Stress, den er angefangen hat mit der Rohgang und bla, das ist ja Marketing. Also Beef ist Supermarkt.
Da haben witzigerweise beide was davon.
Ja, natürlich. Also brauchen wir gar nicht über einen heißen Brei zu reden. Weißt du, it is what it is. Und das ist ja auch das, was ich meine. So wie sein Mann in so einer GTA-Lobby, wo halt alles passieren kann. Und auch ein Christian Wolf macht so sein Ding und hat halt auch Leute schon attackiert und dann wird halt auch mal attackiert. Also dann... Also da braucht keiner rumjammern. Da sind wir halt alle auf einem Spielfeld und da gibt's halt, die sind so drauf. Die machen das, weil sie psychisch krank sind. Die machen das, weil es ihr Geschäftskonzept ist. Die machen das. Weil am Ende des Tages, was wollen wir denn online? Die Aufmerksamkeit. Ja. So wie jedes große Unternehmen. Was wollen die denn? Die wollen unsere Aufmerksamkeit. So mit einem wichtigsten Teil unserer schöpferischen Kraft. So wo geht unser Fokus, unsere Aufmerksamkeit hin? Und alle Leute wollen die haben, weil und die schlau sind, die verkaufen dir vielleicht noch was. Und die halt einfach nur psychisch krank sind, die sind einfach nur psychisch krank. Also die beleidigen und machen den ganzen Scheiß. Oder was weiß ich was. Aber es ist halt auch die Frage dann, inwiefern bist du halt dann unternehmerisch gebildet genug, um zu wissen, wie man das dann monetarisiert. Weil am Ende des Tages ist es auch genau das, was wir am besten machen wollen. Irgendwas, was uns Spaß macht und dabei noch Geld verdienen. Und dann leben wir einfach das Leben so.
Was hat das mit dir gemacht, die Zeit, also die letzten 3 Jahre, wo dieser Shitstorm
immer wieder... So viel Zeit haben wir nicht, Bro. So viel Zeit haben wir nicht. Bro, das ist schon eine Talfahrt gewesen. Also das war schon eine krasse...
Hat das auch dazu beigetragen, dass du 50 Kilo abgenommen hast? So?
Ja, ich hatte vorher schon ein bisschen angefangen, aber sagen wir mal so, das Ganze hat den Prozess nochmal intensiviert, weil ich halt dann so sehr in die Reflexion gegangen bin und halt auch für mich so wirklich lebenseinschneidend den Kurs verändert habe, weil ich wirklich... also vorher zum Beispiel war ich überhaupt nicht gläubig.
Ach krass.
Ja, gar nicht. Ich bin auch wirklich in so eine tiefe Depression gefallen. Das war für mich als...
Mit dem Shitstorm?
Ja. Für mich als... Ich bin zu sensibel für so einen Scheiß. Also jetzt mittlerweile habe ich...
Denkt man gar nicht, wenn man so einen Hühnchen vor sich
sieht. Ja, genau, das ist ja das Ding. Weißt du, also zu der Zeit war ich nicht so, wie ich aussah. Also ich sah halt aus wie so ein riesen Ochse und der kann irgendwie alles abhaben. Da habe ich voll die sensible Seele. Weißt du, eigentlich noch so ein kleiner Junge, der noch so viel zu viel zum Lernen hat, als dass er mit dem, was da gerade passiert, überhaupt damit umgehen kann. Auch einfach mental so. Einfach too much. Aber ich habe dann halt einfach geackert, ne? Also ich habe halt dann mit Kampfsport angefangen, ich habe mit Eisbaden angefangen, ich habe mit Achtsamkeit angefangen, ich habe gelesen ohne Ende, ich habe
Hat das so ein bisschen dazu beigetragen, dass du mehr zu dir gefunden hast?
Ja. Also es ist definitiv am Ende eine Rückkehr, weil ich mich im Laufe der Zeit verloren habe. Ist eine Rückkehr, aber noch ein größerer Ausdruck, weil ich in dieser Zeit mich halt auch immer mehr gefunden habe und halt auch genau weiß, wer ich bin und wie ich sein möchte und wie ich das ganze Leben betrachte, was verschiedene Fragen mit mir gemacht haben. Aber es war schon eklig. Also es war wirklich so richtig. Also richtig die klassischen Depressionssymptome von 3-4 Tagen im Bett liegen und irgendwie kaum auf Pflege achten, wirklich einfach nur mit dem Handy liegen. Krasserweise währenddessen auch ab und zu Sadhguru-Videos geschaut, deswegen war es für mich auch so voll schön, die zu treffen und ihm mal dafür zu danken, dass er mir in diesen dunklen Stunden Licht gespendet hat. Und aber halt geackert, gewusst, seine Fehler erkannt, Fehler adressiert, verbessert. Und einfach, ey, work an mir selbst halt. So, ich habe mich selbst zur Priorität von allem erklärt, weil das hat ja auch mit mir was emotional gemacht. Und diese Wunden, die halt da entstanden sind, die muss ich auch erstmal heilen. So. Und das habe ich halt so selbst in die Hand genommen und habe dann nicht immer alles perfekt gemacht. Und auch heute glaube ich nicht, dass ich irgendwas perfekt mache, aber ich finde am Ende die Schönheit des Lebens.
Ich glaube, wir machen nicht alles perfekt.
Nee, aber
selbst auch die, die uns attackiert haben oder attackieren, ja, oder auch.
Die jetzt echt nicht.
Nicht nur im Shitstorm. Weißt du, so, das ist ja das wieder, dieses Menschen urteilen über andere Menschen, ne, und zeigen mit dem Finger auf die. Am Ende natürlich, klar, ist das ja auch irgendwo medienwirksam. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann ist es, das gehört zum Business dazu, dass irgendwann der Punkt kommt. Es geht ja nicht nur immer in eine Richtung nach oben. Irgendwann kommt einer von der Seite und merkt da so, batz, wenn ich den irgendwie attackiere oder wenn ich irgendwie einen Skandal finde oder irgendein großes Ding, das lässt sich halt ausschlachten. Damit lässt sich ja halt richtig Kohle verdienen.
Genau.
Ja? Also das checken ja auch viele nicht, weil wir so verblendet sind teilweise so, ne, dass wir irgendwie nur konsumieren, aber gar nicht hinterfragen, was eigentlich alles passiert, dass solche Dinge auch dazu da sind, Kohle zu machen. Ja? Damit hat auch irgendjemand Geld verdient, dass du attackiert wurdest.
Klar.
Da, mit mir haben auch einige Geld verdient, dass sie attackiert wurde. Jetzt kannst du das mit allen anderen ja genauso machen. Ne? Weil du merkst dann, okay, schlechte Nachrichten verkaufen sich irgendwie besser als gute.
Genau.
Finde ich interessant.
Ja, das Thema ist komplex. Also es ist nicht so einfach, wie man glauben mag. Die Menschen in Deutschland tendieren ja gerne mal dazu, in Schwarz und Weiß zu denken. Aber das Leben hat eine sehr, sehr große Grauzone.
Wenn du nicht links bist, bist du automatisch rechts.
Ja, das ist ja wirklich so der Klassiker heutzutage geworden. Also ich wurde ja mittlerweile sogar rechts genannt, weil ich mir denke, so, okay, ihr habt jetzt wirklich das Schlimmste gemacht, was ihr hättet machen können. Ihr habt dieses Wort Nazi und rechts so inflationär genutzt, dass es gar keine Bedeutung mehr hat. Das ist eigentlich gefährlich, weil dann kommen die wirklichen Nazis. Also weißt du, dann denke ich mir so, ey, ich glaube, ihr wisst nicht, was Nazis sind. Ihr wisst nicht auch, also ja, das ist ein ganz anderes, komplexes Thema, aber es wird halt viel geurteilt. Aber das ist halt auch, wie gesagt, das ist das fucking Internet. Und ich denke halt auch, die Frage ist, wie gehst du damit um? Weil wir auch als Gesellschaft, als Menschen müssen erkennen, so, okay, alles, was so an Zeit sich voranentwickelt, bringt dir auch andere Gegebenheiten mit sich. So, weißt du, inwiefern bist du auch neuroplastisch, um mit all den Gegebenheiten halt weiter klarzukommen. Mhm. Und halt im Internet, da musst du halt stramm stehen. Detlef Dizos, den ich vor ein paar Tagen auch getroffen habe, auch beim Greater Festival, den kenne ich vom großen Backen, da war ich 3 Wochen lang mit dem dort eingeschlossen, haben wir gebacken wie die Wilden.
Ach
krass. Der hat ja ein kurzer deutscher Satz, der sehr viel weiß, denn sie strägt nur die Harten kommen in den Garten. Also man muss sich eine gewisse Härte aufbauen und das habe ich halt durch Kampfsport halt gemacht. Ja, klar, also dann 3 Jahre lang Training, Kampfsport, regelmäßig Schmerzen, regelmäßig Stress, also wirklich auch einen sehr geilen Sport, also jetzt nicht irgendwie also, kennst du Jiu-Jitsu?
Mhm.
So, das. Und das so, das finde ich unter den ganzen Kampfsport, den es gibt, so das geilste, komplexeste, wo es am meisten zu lernen gibt. Und Lernen ist ja am Ende wahrhaftiges Gehirnjogging. Nicht irgendwie Dr. Yamamoto, Ching Chang Chong oder irgendwie Kanan Tic Tac Toe oder was auch immer. Sondern wirklich lernen. Und es ist auch eine Kunst. Es ist auch etwas, wo ich mich zum Ausdruck bringen kann. Es macht mir Spaß und es hat mich natürlich abgehärtet, weil, weißt du, so jetzt auch so die tiefe Konfrontation mit dem Thema Angst, weißt du, was für Ängste habe ich, wo kommen diese Ängste her, wie kann ich mir da selbst helfen, wie kann ich mich stärken, also du siehst und hörst gerade, also diese 3 Jahre waren halt mit tiefer Selbstreflexion, mit Konfrontation verbunden und habe halt auch so mir ein Selbstbewusstsein damit erarbeitet, ertrainiert, ein Selbstvertrauen trainiert, weil ich halt auch das, was ich halt machen wollte und halt auch mache und vor mir selbst so keine Vorwürfe mache, sondern ganz im Gegenteil Respekt vor mir selbst habe, dass ich als dicker Mensch 4-5 Mal die Woche trainiere, dass ich als jemand, der eigentlich fresssüchtig ist, es schafft, seine Ernährung so im Griff zu behalten, dass ich, obwohl ich ADHS habe, so viel Ruhe in mir mittlerweile entwickelt habe. Das war ja ein langer, harter Weg, der nicht in 3 Tagen entstanden ist und auch in 3 Tagen nicht wieder weg sein wird. Also es war...
Also hat das ja eigentlich schon was Gutes mit sich gebracht, was da passiert ist.
Und eben. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, heute bin ich froh darüber, weil ich will nicht wissen, wo es in welche Richtung es gegangen wäre, wenn ich hätte immer weiter hätte gehen können. Also je höher der Flug, desto höher auch der Sturz. So, ne? Und jetzt mittlerweile bin ich halt verwurzelt. Ich bin tief verwurzelt mit allem, was mir halt im Leben wirklich wichtig ist.
Merkt man auch. Also ich spüre das auch so, als ich dir begegnet bin. Ne? Weil wenn ich jetzt so gelesen habe, so was dir alles entgegengetreten wurde und wie oft du weggehauen wurdest oder so. Aber trotzdem diese Ruhe, diese Gelassenheit, die du ausstrahlst, so, ne, wenn ich dir begegnen bin, so auf einem Event oder so, das ist ja schon Arbeit, Alter. Ne? Also ich weiß ja, was dahinter steckt. Ich mache das ja jetzt seit 12 Monaten mit. Bei mir ist ja auch ein Prozess zustande gekommen und bei dir ist es ja jetzt.
Aber wie ist denn jetzt bei dir? Also ist das etwas so, dass tangiert dich das noch so?
Nee. Also mittlerweile, ich merke halt auch so, also gerade die Stuttgarter Presse, die hat ja wirklich eine Flatrate bei mir gebucht, über mich zu berichten. Ich merke halt so, die suchen halt einen Grashalm die ganze Zeit, irgendwie irgendwas zu berichten, um da irgendwie noch künstlich einen Skandal zusätzlich zu erzeugen und nochmal nachzutreten, wo ich dann denke so, ey, der Drops ist doch gelutscht, Alter, das juckt doch keinen mehr. Also wir hatten die Hochzeit letztes Jahr, ja, wo ich von Pontius bis Pilatus durch den Kakao gezogen worden bin, so, jetzt ist doch mal gut, Alter, ne? Also es kommt ja auch nichts Neues dazu, jetzt fangen die halt an mit irgendwelchen unnötigen Sachen, sich damit auseinanderzusetzen, wie dass ich jetzt mit dem Privatjet nach Berlin geflogen bin mit meinem Sohn, ja, weil ich von der Firma eingeladen worden wurde, wo dann rausgefunden wurde, dass der Jet, der auf dem Bild mit mir war, gar nicht nach Berlin geflogen ist, sondern laut Flightradar in eine andere Richtung gegangen ist. So. Also solche Sachen kommen dann irgendwie zustande.
Okay, da hat es aber einer richtig auf dich abgesehen, wa? Also der,
ja,
der stalkt dich ja.
Du merkst so, du merkst,
das ist schon ein bisschen Stalking, oder?
Ja, ja. Du merkst halt so wirklich so ein paar Journalisten und ich meine, guck mal, ich bin halt auch in so einer Branche unterwegs, das ist halt einfach kapitalistisch und wir sind ja schon krass links angehaucht in Deutschland, ne? Und dann ist da der Typ, der mit Immobilien irgendwie Geld macht und mit, keine Ahnung, ja, und Geld ist ja schlecht, das ist ja alles dämonisiert, wo du ja Geld verdienst. Und dann auch noch mit Immobilien, in Anführungszeichen, mit Menschenleben, ist ja auch schlecht, ja, macht man nicht. Versucht man mich natürlich schon so zu dämonisieren und irgendeine Schublade zu checken, um mir zu sagen, so, was für ein schlechtes sinnbildlich darstellen in der Öffentlichkeit. Und da siehst du halt so, dass die Leute die ganze Zeit versuchen, irgendwas zu finden, irgendwas Negatives, um ein Narrativ zu schaffen.
Genau. Die kenne ich ja gar nicht wirklich. Ein wahrer Journalist.
Da geht es doch gar nicht um
Aufklärung. Wurdest du interviewt?
Es gab ein Interview damals
im
Mai vom Spiegel,
okay,
wo die hier waren. Wir sind, aber tatsächlich war es halt so, die sind unter falschen Tatsachen gekommen, also unter falschen Vorwand sind die gekommen, so rum. Haben dann gesagt, hey, wir wollen über ihre Geschichte mit ihnen reden und wie sie den...
Aber krass, wie hinterlässig sie sind, ne?
Ja.
Willkommen in der Medienbranche, mein Freund. Das ist wirklich, das ist so unsäglich asozial, so, auch so unmenschlich.
Ja.
Da brauchen die mir auch gar nichts zu erzählen, weißt du, da können ihre Lügengeschichten sich selbst erzählen. Aber guter Journalismus gibt immer beiden Seiten die Chance, darüber zu sprechen. Wenn die aber schon voreingenommen zu dir kommen und eigentlich schon ein Bild von dir gezeichnet haben und dich erst dahin provozieren wollen, dass du dieses Bild bestätigst,
ja, ja,
dann reden wir schon von einer sehr, sehr üblen Form der Manipulation. So. Das ist schon so, kannst du das mit Gott vereinbaren? Kannst du wirklich noch in den Spiegel gucken und sagen, du bist ein guter Mensch, wenn du versuchst, so Menschen
zu Journalist,
ja, von Journalisten, das ist ganz weit entfernt von Journalisten-Ehrenkodex. Und das zeigt also, das ist Journalisten-Ehrenlos-Kodex. Und entsprechend sind die drauf. Und ich habe auch, ey, auch zuletzt noch irgendwie, weißt du, Erfahrungen gesammelt. So, ich wurde ja manipuliert big time. Weißt du, also wirklich ja griechisch gesteuert und gelenkt von Leuten, ohne das wirklich zu schnallen, zu checken. Natürlich habe ich mich dann, weil als ich auch so, sag ich mal, diese Unschuld in mir verloren habe und gecheckt habe, ach du heilige Scheiße, was geht nie ab, kam dieser Teil von mir halt natürlich zum Vorschein, der mittlerweile halt checkt, wenn Leute halt manipulieren und halt irgendwie versuchen, so dich in irgendeine Falle zu locken. So. Mhm. Dafür habe ich jetzt auch zu viel Kampfsport gemacht, weißt du, also so, sagen wir mal, so ein Gehirnareal von mir ist darauf gefasst, auch in verbaler, energetischer Version mit dir in den Kampf zu gehen und zu checken, welchen Angriff du wann, wo, wie, weißt du, das ist so, das verändert dein Hirn, du checkst halt dann Sachen einfach, Dynamiken anders, mhm, und kannst dann auch du lernst für dich einzustehen, du lernst für dich so auch dann zu Grenzen zu ziehen und sagen, so, ey, hör mal zu, mein Freund, so hier ist eine Grenze, so ab hier kann es auch unangenehm werden. Ich bin der Meinung, man kann lächeln, Zähne zeigen, das ist auch so der Anfang. Wenn ich aber merke, irgendeiner, if you wanna fuck with me, then let's fuck, weißt du, dann kann's halt auch zur Sache gehen, in welcher Form auch immer.
Ja.
Aber so weit kommt's in der Regel nicht, man muss einfach so dann, ja, so asozial das ist, und man kann denen einfach nicht trauen.
Also, ich finde auch,
das ist wirklich traurig.
Ich finde auch, vor allem in der Comedy-Branche ist das so krass geworden, wenn ich das jetzt vergleiche noch letztes Jahr mit Luke Mockridge, ne, weil wir hatten es ja vorhin von ihm, wo du gesagt hast, der wurde ja auch hardcore gecancelt, ich glaube zum zweiten Mal.
Big time twice.
Ja, zum zweiten Mal, ne, wo er bei den Deutschen im Podcast war und die dann eben Witze gemacht haben über Behinderte, was dann erstmal, glaube ich, 2 Wochen keinen tangiert hat. Und auf einmal kam dann eben diese eine Influencerin um die Ecke und dann wurde das richtig ausgesponnen. Und faszinierend für mich zu beobachten war, weil ich ja selber in der Situation stand, das zu beobachten, wie ist Luke damit umgegangen und wie sind die Deutschen damit umgegangen, ne? Mhm. Luke hat sich dem leider gebeugt, so ein Stück weit. Die Deutschen sind dann voll in die Offensive gegangen, ne, haben halt zurückgeschlagen, mehr oder weniger. Und haben dann gezeigt, so, ey, du kannst, wenn du eine Reichweite hast und eine Macht und eine Stimme, die gehört wird, wie jetzt die Jungs und auch eigentlich Luke, kannst du schon dagegenhalten, ne? Aber ich glaube, er hatte keinen Bock mehr oder es war ihm dann zu viel. Weshalb er sich da gesagt hat, ah, fuck it. Und ich habe letzte Woche mit drüber geredet, über Marek, ne, über Marek Fiss, dass er in irgendeiner Show war, habe ich auf TikTok gesehen, wo er dann wirklich so drüber gekotzt hat als Comedian und gesagt hat so, ey, was für eine Scheißwelt leben wir eigentlich, wo Comedians irgendwie gecancelt werden, weil die Witze machen über irgendwelche Minderheiten, was völlig normal ist, so, ne? Wenn ich mir zum Beispiel so Matt Rife angucke, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, klar.
USA, riesengroßer Typ, Alter. Jedes Video auf TikTok von ihm 5, 6, 7, 8, 9, 10 Millionen Aufrufe, der hardcore sich über irgendwelche ohne Arme, ohne Beine lustig macht, im Publikum sitzen die und der, die irgendwie, der sich witzig macht und die lachen alle darüber. So in den USA ist das noch witzig, hier in Deutschland auf einmal heißt es so, oh mein Gott, wie kann er das nur sagen? Ja? Wo ich denke so, ey, Comedy ist doch dafür da eigentlich, weil viele Comedians, die ich gesehen habe so in der Vergangenheit, die sagen so, ey, das wäre ja eigentlich vermessen, sich nicht über Minderheiten lustig zu machen. Dafür ist ja Comedy da, um diesen Bogen zu spannen. Also das habe ich zumindest von vielen anderen Kollegen von dir gehört, irgendwie so, die da jetzt sich kein Blatt vom Mund nehmen oder so. Ne?
Ich finde, sollte man auch nicht. Also man muss dazu sagen, Matt Rife hat auch seine Hater, so ist das nicht. Also sobald du Erfolg hast, hast du immer auch deine Hater, das kannst du mal. Man polarisiert halt. Die einen finden halt richtig geil, die anderen finden es halt dann super scheiße. In Deutschland, ey Bro, wir sind jetzt auch nicht gerade weltweit für unseren Humor bekannt. Ne? Also wenn du jetzt an Humor weltweit denkst, auf globaler Ebene, denkst du nicht so, oh, die Deutschen, die haben ganz besonderen Humor. Sondern ganz im Gegenteil. Ne? Also egal, wo ich auf der Welt erzähle, ich bin Comedian. Je frecher die sind, desto mehr kommen die natürlich hoch, sagen sie, wie, ihr habt Comedians in Deutschland. Seit wann gibt es in Deutschland Comedians? So. Und Deutschland wird ja irgendwo auch diesen Beruf, diesen Ruf halt recht. Ne? Also es gibt Leute, die haben Humor, klar, aber der Grundtonus hat halt einfach keinen Humor. Und ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist sich den ganzen beugen. Also ich finde eher, man sollte eher einfach auf die Kacke hauen. Einfach so sein, was man ist. So einfach als Künstler auch seine Wahrheit sprechen. So hart sie sein mag. Weißt du, einfach seine Wahrheit sprechen und rausgehen und auf die Bühne gehen. Und die Bühne
hast ist du mit Luke so geredet auch zu der Zeit, wo das passiert ist so? Weil du ja selber
weißt, wir waren im Kontakt. Also ich habe natürlich, also einfach aus menschlicher Sicht, weil ich weiß am Ende, die alle kennen den nicht. Ich kenne den. Das ist ein Mensch, so egal was, ein Mensch, der hat jetzt niemanden umgebracht, der hat niemanden getötet, der hat jetzt nichts gemacht, wo irgendeiner von euch das Recht hätte, jetzt auf ihn einzuprügeln. So. Sogar dann, wenn man es jetzt aus, sag ich mal, aus spiritueller Sicht betrachtet, so jeder hat die Chance, immer geläutert zu sein. Also jeder Heilige war mal ein Sünder, so. Also da bin ich halt sehr, sehr menschlich eingestellt, weil ich halt auf den Menschen gucke, weil ich halt auch, wie gesagt, weiß, wie das ist, wenn man entmenschlicht wird. Und da habe ich natürlich geschrieben und wir waren da leicht im Kontakt, aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, man darf es halt einfach nicht beugen. Das ist das Scheißproblem. Also sogar, wenn du vielleicht irgendwas gemacht hast, was dir vielleicht wirklich sogar leid tut, wenn du dich beugst, dann hauen die erst recht drauf. Das Internet ist kein Ort der Menschlichkeit. Es kann Menschlichkeit haben, aber je nachdem, wie der Algorithmus rumspringt, je nachdem, wer gerade seine Aufmerksamkeit draufkriegt, je nachdem, wer wie getriggert wird, weil Bro, wir sind ja auch alle dort, weißt du, so, ein Freund hat es letztens krass gesagt, der hat gemeint, so, warum gibt's denn bei Instagram keinen Kundenservice? Weil wir nicht die Kunden sind, wir sind das Produkt.
Verstehst du? Das ist ja kostenlos.
Genau. Und am Ende sind wir das Produkt. Unsere Aufmerksamkeit, unser Gucken. Das heißt, da siehst du halt auch so, da wird es halt schon ein bisschen psycho langsam. Ne? Also langsam kommt dann Marketing, Deep Knowledge. Also das ist dann, wird dann ziemlich krank und abgefahren. Und das kann halt dann Dynamiken annehmen, die halt wirklich Karrieren zerstören können. Aber auch nur, wenn man halt, sag ich mal, irgendwo bei jemandem angestellt ist, bei jemandem arbeitet, der halt so machen kann und den Stecker zieht. Deswegen ist auch meine Devise, wenn ihr was macht, macht's auf eigenen Beinen, bleibt auf eigenen Beinen, so dass man euch einfach nichts wegnehmen kann, so. Niemand die Beine wegkrätschen kann und man einfach zu sich selbst stehen kann. Das ist auch der Vorteil von den Deutschen gewesen im Gegensatz zu Luke, weil die Deutschen haben den Podcast bei sich in der Hand, die haben die Tour beziehungsweise halt gemeinsam mit jemandem gemacht, die halt auch geilerweise hinter denen gestanden haben, weil die haben durch die ganze Scheiße irgendwie noch 3600 Tickets verkauft. Also, ja, ist ja so. Also, wenn du am Ende wirklich einfach authentisch bist, egal wie das sein mag, wenn du einfach so bist, wie du bist, werden die Leute für das feiern, was du bist, und du musst dann nicht irgendwie dich eine andere Ideologie beugen und dann so, ja, eure Majestät, bla bla. Also ich gehe da auch eher den Weg von so, ey, f*** euch. Also ganz einfach, wirklich ohne, ja. Weil in Deutschland, wir diskutieren zu viel, wird zu viel gelabert. Weißt du, ich meine, ich habe keinen Bock mit denen über Fußball zu labern. Ich will die tunneln und dann das Ding in den Winkel hauen. Weißt du, ich meine, so, das ist mir mittlerweile so, ich muss von jemandem verstanden werden. Weißt du, soll jeder sein Ding machen. Ich bin halt Comedian, ich nehme das Leben nicht ernst, und nur weil du jetzt von mir verlangst, das Leben ernst zu nehmen, werde ich jetzt damit nicht aufhören, so.
Würdest du sagen, dass wir irgendwie zu woke geworden sind, so die
Gesellschaft,
dass du irgendwie niemanden zu nahe treten willst?
Ja,
und
Das ist einfach so. Also ich habe ja woke gecheckt, bevor bei den anderen Leuten in Deutschland das Wort woke überhaupt angekommen ist, weil ich musste ja überhaupt checken, so, wer seid ihr eigentlich, die ihr gerade so auf mich eindrescht, so, weißt du, so was. what the fuck, wo kommt der her, was wollt ihr von mir? Mhm. Und da habe ich das Ganze durchanalysiert und so halt gecheckt, okay, das ist Vogue, so, das ist jetzt wohl anscheinend so eure Art, mit Menschen umzugehen. Ja. Und so, vor allem so, ja, so wenn du so denkst, wie wir denken, dann bist du ein toller Mensch und wenn du nicht so wie denkst, wie wir, dann bist du ein Nazi. Und dann bist du ein böser Mensch und dann, man darf man nicht fertig machen. Und das ist für mich sehr, sehr totalitär, weil ich mir denke so, wer denkt ihr, wer ihr seid, dass ihr mir jetzt verbieten könnt, irgendwelche Gags zu machen? So. Weil am Ende, ein Gag über etwas zu machen, ist noch sehr weit davon entfernt, diese Tat wirklich zu begehen, weißt du? Also, egal, was für Gags man macht. So, das ist am Ende Geschmackssache. Ich bin aber auch der Meinung so, ey, Gags sind Geschmackssache, Menschen sind Geschmackssache, Sympathiesache. Du lachst nicht bei jemandem, den du nicht sympathisch findest. Und entweder du findest einen Gag gut oder du findest ihn halt schlecht. Aber schlechter Gag gleich schlechter Mensch, gleich Teufel, gleich tötet ihn. Das finde ich eine ziemlich steile These und da gehe ich halt einfach nicht mit. Weil Witze sind am Ende immer noch Witze. Und wer halt einen Witz ernst nimmt, so, das ist ja für mich so, für mich in dem Moment ist eigentlich die Diskussion beendet, weil das ist, ihr nehmt einen Witz ernst. Und wenn du das schon erklären musst, da bist du schon wirklich an der Runde, so, da macht dieses Gespräch gar keinen Sinn. Das ist wie die blinden Farbe erklären, weißt du? Der wird's eh nicht stellen.
Wo ist Faisal in 10 Jahren?
Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung.
Bist du so einer, der sagt, I flow with the wind und guck mal, wo es mich hinverschlägt, so?
Ich mache einfach mein Ding. Also ich bemühe mich immer im Hier und Jetzt zu bleiben. So, ich will gerade einfach machen. Ich will einfach mich ausdrücken. Ich will einfach das machen, was mir Spaß macht. Ich will einfach, sage ich mal, auch so diese, wie soll ich sagen, einfach meine Heldenreise weitererleben. Also so ist das für mich, weil so sehe ich es auch. So, das ist halt so einmal, man wurde zerschmerzt, so smash, weißt du, komplett auseinandergeflippt, zerstört worden, fast so wirklich gestorben daran, also es ging ja wirklich sehr weit, aber dann kommt so irgendwann der Punkt des Films, wo es dann so aufwärts geht, so wo das dunkle Tal überwunden wurde und ab jetzt wird es halt immer cooler so und das versuche ich halt einfach maximal auszuschöpfen, ich arbeite weiter an mir, ich trainiere weiterhin, ich bleibe so sehr verbissen und sehr besessen von dem, was ich halt so mir als Ziele formuliert habe und wo ich hin will und am Ende, also in 10 Jahren hoffe ich einfach gesund und satt, Familie geht's gut, Kind ist 10 Jahre älter, ich kann mit der Faxen machen. Vielleicht ist da noch irgendwie noch ein anderes. Also einfach so, das sind so am Ende die schönen Sachen des Lebens. Alles andere ist Spielerei, weißt du, so kann, muss nicht. Aber solange die Familie gesund ist, solange es denen gut geht, so will ich auch einfach maximal viel Zeit mit denen verbringen. Aber auch einfach, ey, leben. Einfach fucking leben. Mit all den Höhen und Tiefen, mit allem, was Gott noch für mich bereithält. Ich bin da, ich bin dankbar, ich bin glücklich. Und ja, ich lebe einfach so.
Wenn ich oder einer aus dem Publikum Teil deiner Heldenreise sein will und dich sehen möchte, weil ich dich feiere, ich finde dich witzig oder ich will mal sehen, wie deine Show ist, wo kann man dich sehen?
Auf OnlyFans habe ich einen Account, da könnt ihr...
www.hässlichefüße.com
Das ist bei OnlyFans, ohne.com. Aber ja, also wenn man mich live erleben will, dann muss man einfach zu meiner Tour kommen. Also ich bin ja nach wie vor Comedian, das bleibt meine Kernkompetenz.
Wo sehe ich das, wo du bist?
Das ist auf meiner Website, faisal-kawusi.de, da bin ich gerade auf Tour mit meinem neuen Programm Reinkarnation.
Reden?
Nee, Reinkarnation.
Reinkarnation.
Genau.
Okay.
What's up? Ja, da mache ich dann einfach das, was ich am besten kann, ist einfach Menschen zum Lachen bringen. Diesmal ist natürlich ein bisschen mehr Tiefe mit drin, also man merkt schon so ein bisschen so, der diepe Faisal kommt zum Vorschein. Je nachdem, wie sehr die Leute halt mir auch einfach, sag ich mal, folgen können. Aber man kann halt, glaube ich, sehr, sehr tiefe, besondere spirituelle Weisheiten auch in einfachen Worten zum Ausdruck bringen und halt auch einfach am Ende lachen und das Leben nicht so ernst nehmen. Ne? Also das, mir tun Leute immer so leid, weil mir fällt immer so voll auf, so scheiße, die haben keinen Faisal im Leben. Ne? Also wenn ich so Leute erlebe, die so voll ernst sind, die haben halt keinen Faisal, weißt du, der irgendwie so die ganze Zeit kommt und Faxen macht und irgendwie lustig ist. Und
das ist immer mein Faisal übrigens.
Ja, das ist gut, dass du auch keinen Faisal hast. Der ist auf jeden Fall hübscher als der richtige Faisal. Und das ist wichtig, einfach das Leben nicht so ernst nehmen und einfach lachen. So, das ist auch voll die Therapie eigentlich, weißt du, weil wenn du so schaffst, vor allem halt so über dich selbst zu lachen, ne, das ist voll wichtig, weil nur jemand, der wirklich auch über sich selbst lachen kann, hat ja wahrhaftig Humor, weißt du, so jemand, der nur andere fertig machen kann und nicht drauf klarkommt, wenn er selbst was abbekommt, das ist ein Mobber und deswegen ist Olli Pocher kein Mobber in meinen Augen, also er ist definitiv ein Mobber. Also
kann er einstecken?
Ja klar, Alter, den Olli, der kannst du vermöbeln.
Ich glaube, der muss auch mal hier sitzen.
Der lacht sich kaputt, also der
muss auch mal hier sitzen.
Ja, du, das ist auf jeden Fall ein Typ, der Spaß versteht. Also, das ist ein Comedian, weißt du? So,
yeah,
wenn nicht, würde ich ihm sagen, so, ey, halt mal die Schnauze, weißt du? So irgendwie haust du überall rum und dann holst du rum, wenn jemand... Aber das hat er halt noch nie gemacht. Also das halt, deswegen so ist es halt auch am allerwichtigsten, dass man über sich selbst lachen kann. Und in dem Moment, wo du dein eigenes Leben, dein eigenes Schicksal, das, was dir passiert, nicht so ernst nimmst und darüber lachst, so egal wie beschissen das sein mag, desto befreiender ist das, weil du halt dem Ganzen so emporwächst. Du nimmst halt einfach nicht so ernst. Weil am Ende sind die Sachen halt so, wir geben den Wert, wir geben dem Gewicht, wir machen uns unter Umständen zum Opfer. Weißt du, so, es kann so viel einfacher sein.
Eine letzte Sache noch, bevor wir zum Schluss kommen. Was ist das Superlatent?
Das Superlatent ist mein neues Baby, ehrlicherweise. Das Superlatent ist die allererste Anti-Show, die es jemals in Deutschland gegeben hat.
Die allererste Anti-Show?
Ja, das ist eine Anti-Show. Im Prinzip ist es eigentlich so eine komplett sinnlose Reality-Show. Weißt du, das ist eine Unterhaltungsshow.
Also eigentlich wäre alle anderen
Spaß machen. Genau, aber wir sagen es halt von vornherein. Weißt du, okay. Wir machen nicht jetzt irgendwie einen auf Show. Wir möchten eine ganz besondere Message. So, klar haben wir die Message, aber wir sind halt eine Unterhaltungsshow. Und unsere Show geht es halt darum, dass jeder auftreten kann. Jeder, der 3 Minuten was performen kann, darf bei uns auftreten. Wird da bewertet von einer Jury, bestehend aus mir und halt Gästen. So jetzt bei der ersten Show waren Olli Pocher da, Mula Dibisi, Kathy Leclerc, das ist eine Freundin von mir, das ist eine Drag. Also wie du siehst, so, wir müssen gar nicht auf Krampf irgendwie divers sein. Meine Telefonliste ist offensichtlich sehr, sehr divers. Die Leute treten halt auf und dann gibt's halt so Interaktionen mit den Comedians. Also es sind halt auch, wie gesagt, jetzt auch eine inkompetente Fachjury. Wir können auch komplett emotional bewerten. Mhm. Unser Punktesystem ist halt sehr, sehr interessant, weil sowas hat es in Deutschland noch nie gegeben, dass halt die Jury die Wertung abgibt und der Kandidat gibt vor der Show auch eine Eigenbewertung ab. Also wie er sich selbst einschätzt. Also okay. Im Prinzip, was er denkt, was er bekommt. Weil das ist sein Ziel, denn wenn die beiden Wertungen deckungsgleich sind, der Durchschnitt aus der Jurywertung und die Kandidaten-Selbstbewertung, dann hat der Kandidat gewonnen und bekommt 1.500 Euro. Das heißt, jeder kann gewinnen. Du kannst super sein und kannst verlieren. Du kannst richtig scheiße sein und trotzdem gewinnen.
Geil.
Also ist am Ende, kann jederzeit alles passieren. Wir sind halt weg von diesem Gedanken von alles muss perfekt sein, alles muss super sein. Keiner, der bei uns auftritt, ist jetzt irgendwie so Weltklasse. Der eine so, der andere so. Aber am Ende geht's halt so darum, dass wir halt einfach echte Menschen einladen. Weißt du, keiner davon ist handverlesen. Keiner davon ist jetzt so, ja, ist denn jetzt irgendwie mein Opa gestorben oder so? Wenn ja, perfekt, alles klar. Dann gehen wir mal kurz ans Wasser, nehmen ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf und machen jetzt nicht auf Mitleid. Weißt du, so ist bei uns so wenig Kontrolle wie nur möglich. Es ist halt einfach eine authentische, anarchische Show, wo jederzeit alles passieren kann. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Wir haben jetzt die erste Folge veröffentlicht. Die ist jetzt bei Patreon, ist ja auch online. Auf dem Faisal Kavusi Channel und werden dann eine geschnittene Version davon auf YouTube packen. Und dann gibt es natürlich auch die Snippets die ganze Zeit. Also wir haben damit echt ganz fresh angefangen, aber die ersten 2 Folgen waren schon direkt, also wirklich, also vor allem die 2. Folge, da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, da ging es schon ab. Also wir haben uns wirklich kaputt gelacht, weil es halt einfach lustig ist. Es ist gar nicht irgendwie, es ist nicht so ernst. Es ist halt einfach eine Unterhaltungsshow, die einfach Spaß machen soll. Muss man auch mal in die Jury kommen.
Ich?
Ja, das wäre doch lustig.
Ich trotze vor Inkompetenz. Also ich glaube, ich werde passt perfekt rein. Ich glaube, ich werde Richtige.
Die Verträge mache ich.
Geil. Soll ich den Spiegel einladen auch gleich? Oder?
Perfekt, die soll vorbei.
Also, ich finde, interessanterweise, du bist ein Comedian. Man könnte jetzt denken so, ne, wenn ich jetzt einfach so ein bisschen oberflächlich wäre, ja gut, der labert irgendeinen Scheiß raus. Aber ich habe sehr viel Tiefgang heute gesehen, sehr viel Nachdenklichkeit, sehr viel Selbstreflexion, sehr viel vielleicht auch einen Faisal Kavusi, den ich nicht kannte, den vielleicht viele andere draußen noch nicht kennen oder kannten. Was ich hochinteressant finde, dass du aus schlechten Dingen, vermeintlich schlechten Dingen, die in deinem Leben widerfahren sind, was Positives draus ziehen kannst, dass es zur Veränderung beigetragen hat, dass heute ein anderer Faisal hier sitzt wie vor 3 Jahren.
Der hätte gar nicht in den Stuhl gepasst.
Der
hätte beim Aufstehen den Stuhl mitgenommen.
Ja, der Arsch hätte wahrscheinlich geklebt im Stuhl.
Genau, einfach so.
Aber ich finde es schön, dass du nicht auf andere Menschen gehört hast, dass du dich trotzdem hier hingesetzt hast und gesagt hast so, ey, neben dem Obergauner setze ich mich hin und red mit ihm oder lass mit mir reden. Denn es ist interessant, diese Reflexion, die du dann hattest, ja, es gab auch bestimmt zu meiner Zeit andere Menschen, die mit anderen so geredet haben, die mich nicht hätten einladen sollen. Aber umso schöner, dass du hier warst, umso schöner, dass wir einen Faisal vielleicht auch gesehen haben, den man so noch nicht wahrgenommen hat draußen. Und vielleicht auch die Message an alle anderen da draußen, die vielleicht in einer schwierigen Phase gerade sind oder der Meinung sind, die Scheiße bricht über ihn zusammen, das Leben zieht an dir vorbei. Nein, tut's nicht. Es ist immer, glaube ich, die Sache, was machst du daraus? Was ziehst du daraus? Ist das vielleicht passiert, weil es hätte passieren sollen? Weil es dir etwas beigetragen hat, was nicht dazugekommen wäre, wenn das nicht passiert wäre? Und ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt? Und ist dieser Podcast, diese Folge hier mit Faisal eine Initialzündung vielleicht auch für dich, in deinem Leben was zu verändern? Eine positive Richtung. Umso schöner fand ich es, dass du heute mein Gast warst.
Du, ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr für die Einladung. Ich fand es eh sehr spontan und ich bin auch ein sehr, sehr spontaner Mensch und ich bin aber auch lang genug auf dieser Erde, um zu wissen, dass wir auch, wenn wir hier irgendwie global oder sagen wir mal so jetzt auf Bundesebene, auf Landesebene agieren, am Ende ist das alles wie ein Schulhof. Und wenn über irgendjemanden irgendwie gelästert wurde und wurde gesagt, das und das und das und das, habe ich mich daran nie partizipiert, weil für mich zählt immer der Mensch selbst. Das heißt, wenn ich auch ein Problem mit jemandem habe, dann rede ich nicht drüber, dann gehe ich zu dem und sage, hör mal zu, das war scheiße, blablabla, weißt du, also dann lieber, also ich bin halt so ein Face-to-Face-Mensch, weißt du, Realness. So bei mir, weißt du, so wenn du irgendwie Scheiße gebaut hast, dann sage ich es dir auch. Ich finde, jeder Mensch hat auch die Chance, irgendwie zu wissen, dass er Scheiße gebaut hat. Ansonsten, wie soll er drauf kommen, weißt du? Man kann irgendwie von jedem alles erwarten, dass er selbst drauf kommt. Und wenn ich das kurz darf, würde ich, wenn es da mehr draußen Menschen gibt, die wirklich gerade in so einer schweren Phase sind, wo die denken so, ey, das wächst mir über den Kopf hinaus, ich komme nicht mehr klar, ich weiß nicht, was ich machen soll, bis hin zu, ich weiß nicht, wer ich bin, bliblablablablub, ist das von mir die Einladung, beziehungsweise euch die Empfehlung auszusprechen, wenn ich das darf, so dieses kleines Fünkchen Licht mitzugeben und zu sagen, dass ihr jederzeit die Chance habt zu erkennen, dass ihr eigenermächtig seid in dieser Existenz. Dass ihr nicht darauf warten müsst, dass jemand oder etwas im Außen kommt, um euch zu retten, weil der einzige Superheld, den ihr halt wirklich habt, seid ihr selbst. Und ihr habt jetzt die Chance, euch selbst zu retten, indem ihr etwas wagt, was ihr euch vielleicht bis jetzt nicht getraut habt, aber ich sag euch, das dürft ihr ruhig machen, ihr dürft an euch glauben. Ich weiß, es ist die abgedroschenste aller Sachen, die man sagen kann, aber so, ihr dürft an euch glauben. Bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht am dunkelsten. Es ist immer ein Geschenk, es ist das, was du draus machst. Der Glaube an dich ist gleichzusetzen mit dem Glauben an Gott. Wenn du dir alles zutraust, dann kannst du wirklich alles schaffen. Und vor allem seid ihr so streng mit euch selbst. Am Ende seid ihr auch wunderschön, genauso wie ihr seid. Ob ihr jetzt irgendwie abliefert, ob ihr produktiv seid, ob ihr schön seid, ob ihr dick seid oder was auch immer ihr glaubt zu sein. Ihr seid die Liebe des ganzen Universums wert. Ihr habt es verdient, geliebt zu werden, geachtet zu werden, respektiert zu werden und euch mit der Liebe zu behandeln, die ihr vielleicht euer Leben lang euch gefehlt hat und einfach für euch da seid. So. Ich liebe euch. Gott segne euch. Gott segne dich, mein guter Freund. Vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ich komme gerne jederzeit wieder. Und ja, schicke euch ganz viel Liebe raus.